Zu Beginn möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch nun diesen Nachmittag schenkst, wo wir miteinander dein Wort studieren dürfen. Wir bitten um deine Hilfe, um deine Gnade, dass du uns Konzentration, Spannkraft und Freudigkeit schenkst, um dein Wort zu studieren, und hilf uns, dass wir darin dich und deine Herrlichkeit finden. Amen. In unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Daniel, Kapitel für Kapitel, sind wir letztes Mal bis Kapitel 8 gekommen. Aber nicht fertig. Und darum, weil wir eigentlich nur bis Vers 7 gekommen sind, möchte ich nochmals von Anfang an lesen, ganz kurz die Verse nochmals erläutern, bis Vers 7, und dann gehen wir richtig los mit Vers 8 und folgende. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir Daniel ein Gesicht nach demjenigen, welches mir im Anfang erschienen war. Und ich sah im Gesicht, und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan, welche in der Landschaft Elam ist. Und ich sah im Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Er hatte zwei Hörner, und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere. Und das Höhere stieg zuletzt empor. Ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welchen ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und er rannte ihn an im Grimm seiner Kraft, und ich sah ihn bei dem Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Wir haben letztes Mal gesehen, diese Prophetie wurde gegeben im Jahr 547 vor Christus. Also noch während der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Das war das dritte Jahr Belsazars. Und Daniel hatte eine Vision von zwei Tieren. Er sah einen Widder und einen Ziegenbock. Nicht wahr? In Kapitel 7 hatten wir eine Vision, einen Traum von Daniel mit vier Tieren. Und da haben wir gesehen, das waren die vier großen Weltreiche, die ab der Zeit von Daniel in der Geschichte auftreten sollten, nämlich Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und schließlich kam dann die Prophetie über das zukünftige Reich Gottes, wenn der Menschensohn die Weltherrschaft übernehmen wird. Nun hier in Kapitel 8 haben wir zwei Tiere vor uns. Und zwar wird das zweite und das dritte Reich aus dem Traum in Kapitel 7, das Medo-Persische Reich und das Griechische Reich, hier nochmals im Detail beleuchtet. Jetzt dargestellt unter diesen beiden Tieren, der Widder und der Ziegenbock. Gerade vor wenigen Tagen hat mich jemand gefragt, ja, was ich denn von dieser Auslegung halte, ob ich das auch so sehe, dass da in Daniel 8 die USA prophezeit sei. Und ich wollte ein bisschen mehr Erklärungen dazu, und er hat mir dann erklärt, das war ja so im Golfkrieg, das ist ja das erste Mal in der Geschichte so gewesen, dass ein Flugzeug wirklich von Amerika her bis zum Zielgebiet im Nahen Osten direkt Flug gemacht hat, nämlich mit diesen B-52-Bombern. Das sind ja diese riesigen Kolosse, die ganze Bombenteppiche abwerfen können. Und das sei doch genau dieser Ziegenbock, der von Westen kommt über die ganze Erde und er berührte die Erde nicht. Das sind doch genau diese B-52-Bomber. Muss ich ihm sagen, vollkommen falsch. Stimmt überhaupt nicht. Also so geht das nicht mit Bibelauslegung. Kapitel 8, Vers 20. Der Widder mit den zwei Hörnern, welchen du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Also, Medien und Persien, das ist nicht der Irak. Natürlich Medien, Kurdistan, das gehört zum heutigen Irak, aber wo ist dann Assyrien? Das ist ja neben Kurdistan das Nord-Irak-Gebiet, war ursprünglich Assyrien im Altertum und der Süden Babylonien. Nein, die Bibel sagt hier, der Widder, das sind die Könige von Medien und Persien. Und dann Vers 21, und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Also ist doch ganz klar, das ist nicht die USA, wenn die Bibel sagt, das ist Griechenland. Dann ist es eben Griechenland. Also so darf man mit der Bibel nicht umgehen, sondern muss genau das sehen, was hier steht. Und es wird uns sogar so einfach und leicht gemacht. Das wird ja sogar noch gedeutet. Also, wir haben letztes Mal gesehen, der Widder stellt Medo-Persien dar. Auf dem Skript, Kapitel 8, zu Vers 3. Der Widder ist Medo-Persien nach Kapitel 8, Vers 20. Und da sind zwei Hörner. Das stellt dar, es war ein Doppelreich. Die Meder und die Perser haben zusammen dieses Weltreich gebildet. Aber der Bibeltext sagt, ein Horn ist höher. Nicht wahr? Und von dem Höheren wird sogar gesagt, und das Höhere stieg zuletzt empor. Nun, ab der Eroberung von Babylon durch die Perser und Meder war immer ein Perserkönig an der Spitze. Der erste war König Kyros, der dann auch die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft heimgehen ließ. Und danach, das waren immer Perserkönige. Es gab Unterkönige, zum Beispiel Darius der Meder in Daniel 6, den hatten wir ja schon ausführlich behandelt. Das war ein Unterkönig, eben ein Meder, der war also von dem Volk der Kurden. Die Kurden sind ja stolz, dass sie Meder sind. Kann man den Kurden sagen, übrigens von euch steht auch in der Bibel, zum Beispiel Daniel 6, aber dann auch Daniel 8 und noch viele andere Stellen. Also, früher waren die Meder die Stärkeren, aber dann waren immer ein Perser. Und darum stieg das andere Horn später hoch, aber war höher. Das sind die Perser. Und dann wird gesagt, er stand vor dem Fluss Ulai. Das heißt also, im Osten. Und von dort her rückte Medo-Persien in der Geschichte auch wirklich vor. Vers 4 beschreibt, dass dieser Widder in drei Himmelsrichtungen stieß. Nach Westen, nach Norden und nach Süden. Und in der Geschichte war das wirklich so. Nach Westen, Mesopotamien, also heutiger Irak, Syrien, Kleinasien mit Türkei, Mazedonien. Nach Norden, Thrakien, Armenien, Gebiete bis Turkmenistan. Nach Süden, Libanon, Israel, Ägypten. Und der Vers sagt, haben wir gelesen, kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken. Circa zwei Jahrhunderte lang war die medopersische Macht absolute Nummer eins. Niemand hatte etwas zu melden. Aber dann kommt eben Vers 5 mit dem zotigen Ziegenbock von Westen. Und die Erklärung gibt uns Vers 21, das ist Griechenland. Und Vers 21 sagt, Des Weiteren, und der zotige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, ist der erste König. Das weist hin auf Alexander den Großen. Und seinen Siegeszug, er kam von Westen her mit einer Armee von etwa 10.000 Soldaten und eroberte die Welt bis nach Indien damals, also bis über den Indus hinaus. Heute wäre das Pakistan. Erobert er in 13 Jahren und erobert so das gesamte medopersische Weltreich. Die Verse 6 bis 7 zeigen, wie der Ziegenbock diesen Witter im Grimm zerschlägt und vernichtet. Das ist erfüllt worden durch die Vernichtung Medopersiens in der Schlacht bei Granikos, Schlacht bei Issos und der Schlacht bei Gaugamela. Da hat Alexander, dieser junge Mann, dieses Reich am Boden zerschlagen. Und warum steht hier im Grimm? Weil der Feldzug von Alexander dem Großen eigentlich ein Rachefeldzug war für das, was die Perser ihnen circa 150 Jahre früher angetan hatten in diesen schrecklichen persischen Kriegen. Die Griechen hatten zwar heldenmütig schließlich das Großreich Persien in diesen Kriegen besiegt, aber das hat so einen Hass von Generation zu Generation stehen lassen, dass man sagen muss, Alexander hat schließlich das gerecht. Das war wirklich im Zorn, in der Wut gegen die Perser geschehen. Dann haben wir in Vers 8 den Hinweis, jetzt lese ich da eben schon weiter, und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn und 4 ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stadt nach den 4 Winden des Himmels hin. Alexander wurde enorm groß. Ausgehend von Griechenland in Europa, also kam er über das Gebiet von Mazedonien, Griechenland, nach Kleinasien, Syrien, Israel, Ägypten, Mesopotamien, Persien, Afghanistan, eben bis Indien, damals das pakistanische Gebiet, das Indien war, bis über den Indus hinaus und große Teile Zentralasiens hat er auch erobert. Bis nach Tadschikistan. Also in Tadschikistan gibt es im Norden einen Iskandersee. Iskander ist der Name für Alexander. Das erinnert immer noch an den Feldzug von Alexander dem Großen. Also enorm, was der alles erobert hat, wurde groß über die Maßen. Aber dann geschah es. Mit dem, dass er in Babylon im Jahr 323 vor Christus eben 33-jährig wahrscheinlich Malaria gekriegt hatte, war es fertig. Er starb und dann gab es eben Bürgerkriege. Seine Generäle stritten sich um dieses Großreich und zerrissen es schließlich in 4 große Hauptblöcke auseinander. Wie das hier auf dem Skript erklärt wird, es gab also Bürgerkriege nach Alexanders Tod unter den Generälen und nach der Schlacht bei Ipsos, 301 vor Christus. Das war so ein Markpunkt, den man in der Geschichte, in der Schule gelernt haben sollte. War das Reich auseinandergerissen. Das Reich des Kassander, Mazedonien. Das Reich des Lysimachus, der kriegte Kleinasien und Thrakien. Seleukus, der kriegte Syrien. Aber man muss sagen, das war Großsyrien. Libanon, Syrien, über große Gebiete von heute, etwas Türkei, Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Iran, gehört alles zu diesem großsyrischen Reich, das bis Indien reichte, also bis heute Pakistan. Und das vierte Teilreich, das Reich des Ptolemäus, der kriegte Ägypten. Und der Bibeltext sagt doch klar, da kamen nach diesem großen Horn, das ist Alexander, ein Horn, da kommen vier Hörner, große, ansehnliche Hörner an seiner Stadt, nach den vier Winden des Himmels. Und wenn man das auf einer Geschichtskarte anschaut, diese Teilreiche, zum Beispiel in dem von manchen gehassten Putzker, den man noch in der Schule im Geschichtsunterricht brauchen musste, das ist ein toller Atlas, sieht man, ja genau, man kann jedes Reich einer Himmelsrichtung schön zuordnen. Also wenn man die Übersicht hat vom Satelliten, ist es genau so. Kassander im Westen, Lysimachus im Norden, Seleukus im Osten, Ptolemäus im Süden. Das geht so klar nach den Himmelsrichtungen auf. So, und jetzt kommt Vers 9, da haben wir noch gar nichts davon gesagt letztes Mal. Und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn hervor. Und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wurde groß bis zum Heer des Himmels und es warf von dem Heer und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß und es nahm ihm das beständige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Also aus einem dieser vier Reiche kommt jetzt wieder ein Horn hervor. Zuerst ist es klein und dann wird es immer größer. Die weitere Beschreibung passt 100% auf eine Person in der Geschichte und das war König Antiochus der IV. Epiphanes. Er regierte 175 bis 164 vor Christus. Er kam aus dem Teilreich der Seleuziden. Ich war Seleukus, bekam ja Großsyrien und die Nachkommen auf seinem Thron, die folgenden auf seinem Thron, die wurden genannt die Seleuziden. Aus dieser Königslinie kam dieser Antiochus Epiphanes, also aus Großsyrien. Und er stieß in seinen Eroberungszügen vor nach Ägypten. Das ist Süden. Nach Mesopotamien. Das ist Osten. Und nach Israel. Das ist hier genannt die Zierde. Wiederholt wird das Land Israel im Buch Daniel genannt das Land der Zierde. Das ist das Land, das herrlichste Land für Gott. Dieses Land, das Gott platziert hat am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Das Land, das von Milch und Honig fließt. Das Land, das Gott nennt mein Land. In 3. Mose und er nennt es auch einmal in Sacharja 2 das heilige Land. Heilig heißt ja abgesondert für Gott, dass Gott ganz speziell geweiht ist. Also jedes Wort hat sich genauso erfüllt. Es wurde groß, ausnehmend groß gegen Süden, gegen Osten und gegen die Zierde. Und dann, was geschah? Es hat sich gewendet gegen das Heer des Himmels und warf es und es warf von dem Heer und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Das Heer des Himmels ist hier eine Bezeichnung für Israel. Und nachher in Vers 12 wird gesprochen von, ich muss das dazu lesen, Vers 12, und das Heer wurde dahingegeben, samt dem beständigen Opfer um des Frevels willen. Und es, also immer dieses Horn, warf die Wahrheit zu Boden und handelte und hatte gelingen. Also das Heer des Himmels, das ist Israel, das Land, das eben eigentlich Gottes Zeugnisträger sein sollte in der Welt. Und darum wird Israel hier mit den Sternen des Himmels verglichen. Israel hatte die Aufgabe, himmlisches Licht durch das Wort Gottes, das himmlischen Ursprungs ist, das sie bekommen haben, das ihnen anvertraut worden ist, in einer dunklen Welt zu verbreiten. Und der Ausdruck der Fürst des Heeres. Nicht wahr? In Vers 11 haben wir das. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Das ist der Gott Israels. Er ist der Fürst des Heeres. Übrigens, an dieser Stelle muss ich erklären, wir haben doch im Alten Testament sehr häufig, aber auch noch im Neuen, den Gottesnamen der Herr der Heerscharen. Adonai Zvaot. Oder der Herr Zebaot. Zebaot, ausgesprochen auf Hebräisch, bedeutet Heere in der Mehrzahl. Zava ist eine Armee, ein Heer. Zebaot ist die Mehrzahl davon. Der Herr der Heere oder Heerscharen. Was bedeutet das? In der Bibel werden die Sterne des Himmels als Heerscharen bezeichnet. Zweitens werden die Engel bezeichnet als Heerscharen. Und drittens wird die Armee Israels, beziehungsweise alle ihre Kontingente, werden genannt die Heere Gottes. Also der Herr der Heerscharen, das ist der Gott, der die ganze Sternenwelt des Universums, alle Galaxien, alle Sterne in der Hand hält. Es bedeutet aber auch, er ist der Herr, der alle Engelmächte in seiner Hand hat und sie müssen ihm dienen. Die Engel, die treu geblieben sind, die genannt werden die auserwählten Engel und auch die gefallenen Engel, sie müssen ihm zu Diensten stehen, sie können nichts tun, ohne dass Gott es erlaubt. Und drittens, die Armee Israels ist auch in Gottes Hand. Ich kann noch eine vierte Bedeutung anfügen. Wir finden den Namen der Herr der Heerscharen auch in Verbindung mit den Armeen der Völker der Welt. Und das will bedeuten, dass Gott auch die Armeen der ganzen Welt in seiner Hand hat und er steuert den Lauf der Geschichte. Auch die Kriege in der Geschichte sind kein Zufall. Überall können wir sehen, dass Gott die Geschichte in der Hand hat und es die Geschichte kein Zufallsereignis ist. Aber hier haben wir eben das Heer des Himmels, das ist Israel, der Fürst des Heeres, der Gott Israels. Und jetzt wird hier gesagt, dieses Horn, Antiochus, nimmt dem Fürsten des Heeres sein beständiges Opfer weg. Das geschah im Jahr 167 vor Christus. Antiochus hat in Israel gewütet. Er hat Jerusalem erobert. Er hat Leute abgeschlachtet, massenweise. Und dann hat er den Tempel in Jerusalem entweihen lassen, indem er ein Schwein auf dem Brandopferaltar opfern ließ. Und er stellte ein Götzenbild auf, dort auf dem Tempelplatz, das seine Gesichtszüge trug. Aber es war ein Götzenbild von Jupiter. Er hat sich also mit Jupiter identifiziert. Und so wurde der Tempel verunreinigt und man konnte nicht mehr opfern. Er hat hebräische Schriftrollen des Alten Testaments vernichtet, was er vernichten konnte. Er verbot die Sabbatheiligung bei Todesstrafe und auch die Beschneidung der Jungs und zwang die Israeliten zum Zeuskult. In dieser Zeit starben viele Treue in Israel, die sich eben nicht zum Götzendienst zwingen ließen. Aber es gab damals eine liberale Partei in Israel, die war sehr weltoffen, aufgeschlossen für diese Kultur mit griechischer Religion, Zeuskult und so. Die waren sehr aufgeschlossen und die haben eben mit Antiochus Epiphanes Hand in Hand gearbeitet. Die hat er verschont, aber die anderen, die wurden blutig verfolgt. Und so wurde also der Tempel entweiht, genauso wie es hier beschrieben ist. Ich lese nochmals Vers 11. Selbst bis zu dem Fürsten des Heeres tat es groß. Denn Antiochus hat sich selber vergöttert. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Das beständige Opfer ist das beständige Morgenbrandopfer. Das musste ja nach 2. Mose 28 jeden Tag dargebracht werden. Und das Abendopfer. Das waren quasi die Opfer am Anfang und am Ende eines Tages. Um die dritte Stunde am Morgen, das ist im Durchschnitt 9 Uhr, wurde das Morgenbrandopfer auf dem Altar in Jerusalem aufgelegt. Und danach kamen alle freiwilligen Opfer. Was die Leute brachten, oder ihr Sündopfer, Schuldopfer, das wurde alles in den folgenden Stunden dargebracht. Und das letzte Opfer, das man im Durchschnitt um 3 Uhr, nämlich um die 9. Stunde auflegte, das war das Abendbrandopfer. Und so wurde also das beständige Opfer weggenommen, denn der ganze Opferdienst musste aufhören. Nebenbei gesagt, das sind genau die Eckdaten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde doch um die dritte Stunde gekreuzigt, um 9 Uhr morgens. Das wissen wir aus den Evangelien. Und um die 9. Stunde, 6 Stunden später, starb er. Und genau als er gekreuzigt wurde, hat man auf dem Altar das Morgenbrandopfer aufgelegt. Und dann während der ganzen Kreuzigung kamen alle anderen Opfer und das letzte Opfer, das Abendbrandopfer, wurde aufgelegt, als der Herr Jesus sagte, es ist vollbracht. Ja, und dann gehen wir weiter zu Vers 13. Das heißt noch zu Vers 12, muss ich sagen, da wird erklärt, warum das geschieht. Wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer um des Frevels willen. Frevel kann man auch übersetzen mit Abfall. Weil es damals in Israel eben so viele gab, die vom Glauben abgefallen waren. Die modern aufgeschlossen waren. Schon damals konnte man modern sein. Das ist nicht erst heute. Und man kann auch sagen, wenn man heute modern ist, ist man ziemlich altmodisch. Ja, eben, das waren die sagten, also die Sturen da mit der Bibel und so und wollen alles nach der Bibel machen. Nein, wir müssen noch ein bisschen Spaß haben. Die haben übrigens auch ein Gymnasium gebaut, damals in Jerusalem. Das war nicht eine höhere Schule, eine Mittelschule, sondern Gymnasium, das war eine Nacktanstalt. Also ein kann man sagen, ein Olympiastadion. Aber das war ja so in der griechischen Kultur, Sport betrieb man nackt. Und darum nannte man das eben ein Gymnasium. Und natürlich die Bibeltreuen, die konnten das nicht akzeptieren. Gott hat nach dem Sündenfall ganz klar die Kleider angeordnet. Und sogar diese Mindestbekleidung von Adam und Eva mit Blättern. Das war ja für Eva etwa so wie ein Bikini. Das reichte nicht. Gott hat nachher Röcke gemacht. Kutonet, das sind dann die langen Kleider. Und Bikini, das reicht nach dem Sündenfall nicht. Und eben, die haben das nicht akzeptiert, dass man Sport unbekleidet macht. Die anderen haben gesagt, das ist nicht mehr so rückständig. Aber hier wird erklärt, dass Gott eigentlich diese ganze Katastrophe damals zugelassen hat, um des Frevels willen. Es war eine Zucht über Israel als irdisches Volk. Und wir haben gelesen, und es warf die Wahrheit zu Boden und handelte und hatte Gelingen. Eine schreckliche Zeit. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Vers 13. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein Heiliger sprach zu jenem, welcher redete, bis wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel, das sowohl das Heiligtum als auch das Heer zur Zertretung hingegeben ist. Jetzt kommt die Frage, wie lange lässt Gott das zu, diese Katastrophe? Eben dieser verwüstende Frevel, das nimmt speziell Bezug auf dieses Götzenbild, das Antiochus auf dem Tempelplatz aufgestellt hatte. Und eben, wie lange soll das gehen, dass dieses Opfer weggenommen ist? Der Tempel war unrein, man konnte nicht mehr weiter Gottesdienst feiern. Und Israel, das Heer, ist zur Zertretung hingegeben. Und jetzt kommt die Antwort in Vers 14. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Klingt ein bisschen geheimnisvoll. 2300 Abende und Morgen. Warum werden da nicht einfach die Tage gezählt? Ganz einfach, weil für Gott jedes Morgen- und jedes Abendbrandopfer zählt, das er ja angeordnet hat. Und da wird also gezählt, wie die Morgenbrandopfer und die Abendbrandopfer. So zählt Gott den Tag. Wir können das auch praktisch übertragen, dass wir eben den Tag auch mit Anbetung und Dank für das Opfer von Golgatha beginnen, also Morgenbrandopfer, und auch wieder beenden mit dem Abendbrandopfer. Also für Gott ist es wichtig, und darum zählt er 2300 Abende und 2300 Morgen, aber zusammen gibt das 1150 Kalendertage. Nicht wahr? Und die Erfüllung ist nun so: Die Tempelschändung wurde durchgeführt am 6. Dezember 167 vor Christus. Die wird übrigens beschrieben in 1. Makkabäer 1,57. Die Bücher 1. und 2. Makkabäer sind ja Bücher, die wurden geschrieben im 2. Jahrhundert vor Christus. Und die beschreiben genau diese schreckliche Zeit unter Antiochus Epiphanes. Sie sind geschichtlich sehr zuverlässig. Eine Fundgrube von Informationen. Aber die haben mit der Bibel jetzt gar nichts zu tun. Es war ja so, der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi, um 400 vor Christus. Und danach kamen keine Schriftpropheten mehr in Israel. Aber man hat dann auch weiter Bücher geschrieben. Und zum Beispiel alle diese Bücher, die heute als Apokryphen bekannt sind, die wurden in der Zeit geschrieben nach Malachi, aber noch vor Matthäus. Klar, eben in dieser Zwischenzeit, man sagt, diese 400 stummen Jahre von Malachi bis auf das Kommen des Herrn Jesus. Da waren keine Propheten mehr da und man hat aber Bücher geschrieben und man sehe, man schaue mal in 2. Makkabäer am Schluss, der Schreiber sagt, nachdem er diese ganze Makkabäerzeit beschrieben hat, es ist nicht lustig, immer Wein zu trinken und auch nicht immer Wasser. Sondern ab und zu Wein, ab und zu Wein. Und so hoffe ich auch, dass dieses Buch eben zur Abwechslung beiträgt. Also der Schreiber behauptet nirgends, dass er von Gott inspiriert ist. Kein So spricht der Herr. Diese Propheten gab es gar nicht mehr. Sondern er wollte höhere Unterhaltungslektüre anbieten. Dann sieht man auch, wie unsinnig das war, als in der Gegenreformation. Im 16. Jahrhundert hat man im Konzil von Trient beschlossen, verflucht ist, wer diese Makkabäerbücher, überhaupt alle Apokryphen, nicht als Gottes Wort akzeptiert. Aber es war wirklich so, im Judentum hat man diese Bücher nie als Gottes Wort angesehen und hat die aber benutzt. Eben, das waren Bücher, so wie wir andere Bücher haben, zur Information oder zur Auferbauung und so weiter. Und auch der Hieronymus, das war ja ganz ein wichtiger Mann, um 400 nach Christus. Hieronymus hat die katholische Bibel auf Lateinisch übersetzt, die Vulgata, ja bis heute die verbindliche Bibel ist. Und er hat in der Vulgata die Apokryphen übersetzt, aber er hat ganz klar gesagt, die gehören nicht zur Heiligen Schrift. Und darum war das ein Problem. Wenn man dann in Trient sagt, er verflucht ist, wer das nicht anerkennt, dann hat man eigentlich den heilig gesprochenen Hieronymus indirekt verflucht, weil der sagte, das gehört nicht dazu. Aber es ist nützlich zu lesen, und darum haben wir also mit diesen Makkabäern-Büchern, 1. und 2. Makkabäer, sehr wichtige geschichtliche Informationen. Und jetzt der langen Rede kurzer Sinn, ich komme nochmal zurück. Die Tempelschändung geschah am 6. Dezember 167 vor Christus. Das wird beschrieben in 1. Makkabäer 1. Und das dauerte bis Januar 163 vor Christus. Da wurde der Zionsberg, der Tempelberg, durch die Makkabäer neu befestigt. Und das geschah kurz nachdem der Tempel wieder eingeweiht wurde, nämlich am 4. Dezember 164 vor Christus. Das kann man nachlesen in 1. Makkabäer 4, 52. Und in diese Epoche, also 6. Dezember 167 vor Christus bis eben Januar 163 vor Christus, passen genau die 1150 Tage hinein. Das ist eindrücklich. Hat sich ganz genau erfüllt. Und noch etwas Wichtiges. Die Makkabäer, muss ich schnell erklären, was das für Leute waren. Also dieser Antiochus Epiphanes hat mit der großsyrischen Armee gewütet in Israel. Grauenhaft, brutal. Und da hat ein Mann, er hieß Mattathias, er war ein Priester, aus Modein übrigens. Das ist, wenn man vom Flughafen in Tel Aviv nach Jerusalem hinauffährt auf der Autobahn, dann sieht man immer gut die Ausfahrtbezeichnung Modein. Ja? Und dort hat er gewohnt. Also in Modein, da bei der Autobahn. Und er hat sich gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir als Volk Gottes einfach so da abgeschlachtet werden vom Feind. Und er hat mit seinen 5 Söhnen beschlossen, wir machen Widerstand. Wir lassen das nicht zu. Und der hat also in Aktion mit seinen 5 mutigen Söhnen, hat er begonnen, die syrische Armee zu bekämpfen. Und die hatten so Erfolge, dass immer mehr Israeliten sich dieser Bewegung anschlossen. Und viele aus Überzeugung, andere einfach, die schließen sich immer den Stärkeren an, oder? So wie beim Fußball. Wenn Basel gut ist, dann schließt man sich Basel an, und wenn die mal schlecht werden, dann ist natürlich wieder irgendeine andere Mannschaft die Beste, ja? Einfach, dass man immer bei den Besten ist. Aber eben, da haben sich auch manche angeschlossen, aber die Bewegung wurde so stark, dass sie schließlich die Syrer und ihre Armee aus dem Land hinauswerfen konnten. Und da konnte der Tempel wieder neu eingeweiht werden. Die Opfer wurden wieder neu eingeführt, eben wie gesagt, ab dem 4. Dezember 164 vor Christus. Und diese Einweihung, Neueinweihung des Tempels, wurde dann durch ein Fest begangen. Und das ist das Chanukka-Fest. Chanukka heißt Weihe. Also man hat den Tempel neu Gott geweiht. Und die Makkabäer, also Mattathias und seine Söhne, die haben dieses Fest 7 Tage lang gefeiert. Und zwar haben sie dieses Fest nachgeformt nach dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist ja ein Fest, das Gott angeordnet hat für Israel. In 3. Mose 23 finden wir die 7 Feste des Herrn. Beginnt mit Passa, Erstlingsfest, das mit der Auferstehung Christi zusammenfiel, dann das Pfingstfest oder Wochenfest, dann kommt das Neujahrsfest, das Fest des Posaunenhalls, dann Yom Kippur und 5 Tage nach von Yom Kippur Sukkot, das Laubhüttenfest. Die 7 Feste des Herrn. Und das Laubhüttenfest war speziell, denn man feierte da ausnahmsweise Tag und Nacht, tagsüber und nachtsüber im Tempel. Normalerweise war der Tempeldienst nur am Tag und dort auch nachts. Und da hat man diese 4 Leuchter im Frauenvorhof, die nachts beim Laubhüttenfest angezündet wurden, die hat man da auch angezündet. Und so ist das Chanukka-Fest eben das Fest der Lichter im Dezember, das aber nachgeformt worden ist nach dem Laubhüttenfest. Und nicht wahr? Was bedeuten eigentlich diese Lichter des Laubhüttenfestes? Der Herr Jesus war in Johannes 7 auch am Laubhüttenfest. Und dann wird in Johannes 8 der achte Tag, dieser spezielle Tag, der dann an die sieben Tage Sukkot noch angehängt wird, dort hat der Herr Jesus gesagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und damit hat er erklärt, was diese Leuchter, es waren 27,5 Meter hohe Leuchter im Frauenvorhof, mit je vier Lampen. Und die Lampen waren sehr groß, die fassten über 9 Liter Olivenöl. Und als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Und die rabbinische Literatur erzählt, dass überall in Jerusalem, auch in den dunklen Gassen, konnte man das Licht des Laubhüttenfestes vom Tempel her sehen. Und dann erklärte Herr Jesus die Bedeutung. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das sagt er ja gerade nach dieser traurigen Geschichte von der Ehebrecherin. Und da hat er ja nicht, die war wirklich in der Finsternis. Er hat alles kaputt gemacht. Wirklich. Für einen kurzen Moment hat sie einfach auch ihre ganze Zukunft alles kaputt gemacht. Aber der Herr Jesus hat das nicht irgendwie bagatellisiert, sondern er hat gesagt, geh hin, sündige nicht mehr. Er gab ihr die Möglichkeit, eine radikale Umkehr und einen Neuanfang zu machen. Und darum sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ihr Leben war völlig entweiht. Wie der Tempel durch Antiochus Epiphanes. Aber durch Umkehr war eine Neuhingabe und Weihe möglich. Und das zeigt eben das Chanukka-Fest. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt völlige Reinigung und Vergebung, wenn man umkehrt. Und das ist so schön in Johannes 10. Dort wird beschrieben, wie der Herr Jesus auch ans Chanukka-Fest ging. Obwohl das nicht ein Fest war, das in der Bibel für Israel angeordnet war, sondern menschlich eingesetzt wurde, er hat dieses Fest auch begangen. Ich lese aus Johannes 10, Vers 22. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, und es war Winter. Natürlich, es fällt ja in die Zeit um Dezember. Es war Winter und Jesus wandelte in dem Tempel in der Säulenhalle Salomons. Und Tempelweihe, das ist eben Chanukka. Aber es geht weiter, Vers 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin, wenn du der Christus bist, das heißt, wenn du der Messias bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Und jetzt spricht er von denen, die ihm nachfolgen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren, ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Nicht wahr? Genau an diesem Fest, in der Kälte des Winters, in Jerusalem kann es in dieser Zeit schneien. Auch auf dem Tempelplatz kann es Schnee haben. Und der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Und dieses Fest erinnert an eine sehr, sehr schwere und dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Aber der Herr hat sein Volk durch diese Zeit hindurch gerettet. Und so zeigt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Ich kenne sie, sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Das Nicht ist im griechischen Grundtext betont, indem nämlich gerade zwei Wörter für Nicht nebeneinander stehen. U, me. Das heißt nicht verloren. Und darum muss man übersetzen mit nicht. Muss es betonen. Die alte Elberfelder hat das so sperrgedruckt. Gehen nicht verloren ewiglich. Ja, er sagt nicht nur, sie gehen nicht verloren, sondern er sagt, sie gehen nicht verloren ewiglich. Genauso wie Paulus das sagt in Römer 8, 37 bis 39. Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und er zählt weiter auf und schließlich, wenn das nicht alles ist, sagt er, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Also da zeigt er auch diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind. Es geht nicht um die Scheinbekehrten. Die wirklich wiedergeboren, die der Herr Jesus nennt, meine Schafe, die gehen nicht verloren ewiglich. Und dann sagt er noch, wenn das nicht genug ist, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und wenn das nicht genug ist, er sagt am Schluss von Vers 29, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Übrigens, hier steht eins, wenn man das übersetzen würde auf Lateinisch, dann muss man übersetzen mit unum, nicht mit unus. Unus heißt einer, männlich, ja? Unum, das ist sächlich. Und so ist es auch hier im Griechischen, sächlich. Wenn einer sagen würde, Jesus Christus und der Vater sind einer, dann ist er ein Irrlehrer. Das würde nämlich bedeuten, dass es nur eine Person gibt in der Gottheit, die einfach sich vielleicht verschieden offenbart, mal als Vater, mal als Sohn, mal als Heiliger Geist. Aber nein, hier steht, ich und der Vater sind eins. Und das ist ganz wichtig, eben, es ist ein Gott, aber es sind drei Personen in der Gottheit. Und das wird hier ausgedrückt und die Juden haben verstanden, was das bedeutet. Vers 31, da hoben die Juden, das sind die führenden Juden, wiederum Steine auf, dass sie ihn steinigten. Die haben verstanden, was das bedeutet. Die Aussage war völlig klar. Also wenn ein Mensch sagt, ich bin Gott, zusammen mit dem Vater, dann war das aus ihrer Sicht Gotteslästerung. Und das hätte gestimmt, wenn der Herr Jesus nur Mensch wäre. Aber schon Jesaja 9 hat ja gelehrt, dass der Messias ein Mensch sein wird. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind geboren, das ist garantiert ein Mensch. Aber dann heißt es, und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, El Gibor. Er ist Mensch und Gott in einer Person. Und darum konnte er das so sagen. Aber wunderbar, hier stellt er sich vor in seiner Gottheit, eins mit dem Vater und sagt, niemand kann sie aus meiner Hand rauben, niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Und diese Sicherheit gibt er an Chanukka, an diesem Fest der Dunkelheit, in dem das Licht nachts leuchtet. Das Licht, das eben von dem Herrn Jesus spricht, dem Licht der Welt. Sehen wir, da haben wir eine wunderbare Brücke aus dem Alten Testament in Daniel 8, über die Geschichte der Makkabäer und dann eben bis rüber ins Neue Testament. Jetzt gehen wir weiter. Vers 15. Ich muss vielleicht noch erklären zu Vers 14. Nach diesen 1150 Abenden und Tagen, 2300 Abenden und Morgen, dann steht hier, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Nicht wahr? Das Heiligtum wurde wieder eingeweiht am 4. Dezember. Und dann im Januar, habe ich gesagt, haben die Makkabäer den Tempelberg neu befestigt. Und was sie da auch noch gemacht haben, ist ganz wichtig. Antiochus Epiphanes hat die Akraburg gebaut. Und zwar wissen wir heute ganz genau, wo die war. Die hatte an der Südmauer des 500 Ellen Quadrates. Der Tempelplatz war damals ein 500 Ellen Quadrat, genau auf dem Platz, auf dem schon Salomo den Tempel gebaut hatte. Und dann südlich an die Südmauer des Tempels hat er die Akraburg hingebaut. Und das war strategisch absolut sensationell. Von der Akraburg war die völlige Überwachung über den Tempelplatz und auch unten die Davidstadt alles möglich. Und eben, die haben den Tempelberg neu befestigt und die haben die Akraburg vollkommen geschleift. Und damit nie mehr später nochmals eine solche Burg dahin gebaut werden könnte durch Feinde, haben die den Tempelplatz nach Süden erweitert und vergrößert. Und zwar so, eben den Tempelplatz größer gemacht, damit genau dieser Platz, wo die Akraburg hingebaut werden konnte, verbaut war. Und das kann man heute sehen. Also wenn ihr mit mir nach Jerusalem kämet, würde ich an die Ostmauer gehen, dazu zur Südostecke. Und dann sieht man dort noch die typischen makkabäischen Bausteine, die angefügt wurden an das 500 Ellen Quadrat. Die sieht man noch ganz schön. Mit dem typischen, sehr grob gearbeiteten, dicken Bauch haben diese Steine, man sagt Spiegel, und auf den Seiten ist es abgeschlagen, der Randschlag, das kann man noch sehen. Man muss sich erklären, und dann als später Herodes König war, da wurde ja der Tempelplatz nochmals vergrößert. Nach Norden, nach Westen und auch noch weiter nach Süden. Und dann sieht man dort sogar, wie an die makkabäischen Steine dann noch einige Meter typisch herodianische Steine hinzugefügt wurden. Und dann bekam der Tempelplatz genau diese Größe, wie er sie heute hat. Aber das sieht man also sehr schön, diese Erweiterung. Das ist genau eben auf diesem Gebiet erweitert, wo die Akraburg früher war. Und als das eben so gesichert war, da war das Heiligtum gerechtfertigt. Das heißt, das Heiligtum war eben nicht nur geweiht, sondern es war richtig jetzt so geschützt, dass so etwas nicht nochmals passieren kann in der Zukunft. Auf diese Art mit einer angefügten Burg. So, und jetzt gehen wir weiter zu Vers 15. Und es geschah, als ich, Daniel, das Gesicht sah, da suchte ich Verständnis darüber, und siehe, der stand vor mir wie die Gestalt eines Mannes. Also Daniel ist nicht irgendwie in Ekstase, so weg und abgehoben in der Vision. Nein, es ist vollkommen. Vollkommen bei Sinnen, er hat diese Dinge gehört und jetzt möchte er genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Also während der Vision überlegt er sich genau, was ist der Sinn, was bedeutet das? Ich meine, Gott will nicht die Ekstase, wo das Bewusstsein eingeschränkt ist. Darum wird ja in 2. Timotheus 4, Vers 5 gesagt, du aber sei nüchtern in allem. Und das Wort nüchtern, im Griechischen steht da nepho, bedeutet nach dem Griechwörterbuch von Walter Bauer, Standardwörterbuch, nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Also wenn Leute ausflippen und abheben, und dann ist das ganz klar gegen die Bibel. Und da sehen wir eben auch, wie ein Prophet, der überlegt sich, er sieht das Gesicht, die Vision, und dann heißt es, da sucht er Verständnis darüber. Und dann sieht er ja jemand, der sieht da aus wie ein Mensch in der Vision. Vers 16, und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, welche rief und sprach, Gabriel, gib diesem das Gesicht zu verstehen. Also das war eine Engelerscheinung, aber dieser Engel erschien in der Gestalt eines Menschen. Und dieser Engel ruft dem Engel Gabriel, bitte erklär das, Daniel. Jetzt dieser bekannte Engel Gabriel muss jetzt Daniel da erklären. Vers 17, und er trat an den Ort, wo ich stand. Und als er herzutrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Ja, das sollte nicht der Letzte sein, der erschrickt, wenn Gabriel dasteht. Ich war Gabriel, das ist der gleiche Engel, der später Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, erschien. Das war ja so, Zacharias hat das Los bekommen, dass er das Rauchopfer im Heiligen ausführen sollte. Das durfte man damals nur einmal im Leben tun. Und wenn man einmal das Los bekommen hatte, durfte man an der Verlosung beim Priesterdienst nie mehr teilnehmen. Aber Zacharias war ein alter Mann, sagt uns Lukas 1. Er hat also das ganze Leben versucht, er hat das nie bekommen. Und man hat gesagt, wer dieses Los bekommt, zu räuchern auf dem goldenen Räucheraltar, der bekommt von Gott einen besonderen Segen. Er hat das nie bekommen. Und dann das Los. Alter Mann. Und jetzt in den Tempel. Da mussten zuerst andere Priester, das war genau verteilt, genau Aufgabenverteilung, die mussten zuerst alles vorbereiten, damit dann dieser Priester allein im Heiligen stehen konnte. Die mussten alle rausgehen und dann musste er ein goldenes Räucherfass nehmen, das öffnen. Da waren schon die feurigen Kohlen auf dem goldenen Altar und da musste er gut aufpassen, dass er nicht vorne begann, das Räucherwerk aus dem goldenen Gefäß herauszubringen, weil wenn er dann nach hinten geht, verbrennt er sich. Dann kommt sofort der Rauch, der heiße Rauch hervor. Also hinten mit beiden Daumen musste er das herausholen, so über die Kohlen, und dann sollte das aufsteigen. Aber in Lukas 1 lesen wir, jetzt steht der als alter Mann, diese einmalige Lebenserfahrung, die nie mehr wiederholt wird, allein im Heiligen, vor dem goldenen Räucheraltar. Ich lese in Lukas 1, Vers 9. Da traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucherns. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn zu Rechten des Räucheraltars stehend. Und als Zacharias ihn sah, ward er bestürzt und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Johannes heißen. Und in Vers 19 sagt er, und der Engel Gabriel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Also ist er ganz allein und plötzlich sieht er da einen stehen, neben dem Räuchaltar. Erschreckt! Daniel war auch erschrocken, als er Gabriel sah. Er sagt: Du musst keine Angst haben. Ich habe den Auftrag, dir eine gute Nachricht zu geben. Und das war der gleiche Engel Gabriel, der auch in Lukas 1 später diesem jungen Mädchen Maria erschien. Und ja, da musste er auch sagen, sie hat sich nicht zu fürchten. Aber hatte auch eine gute Nachricht, um zu sagen, dass jetzt der Erlöser kommen wird. Also irgendwie, dieser Gabriel hat immer wichtige, gute Botschaften zu verkündigen. Und auch da, Gabriel bringt eine gute Botschaft, aber der Mensch erschrickt zuerst. Und dann sagt er, 8 Vers 17b in Daniel, und er sprach zu mir: Merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht, die Vision, geht auf die Zeit des Endes. Ah, sehr interessanter Hinweis. Wir haben gesehen, dass sich das alles erfüllt hat, was wir bisher betrachtet haben. Aber jetzt sagt er ihm: Schau, die ganze Prophetie hat aber noch Bedeutung weiter bis in die Endzeit. Und die Endzeit in der Bibel ist nie die Zeit des ist nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern es ist die Zeit am Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Das ist die Zeit des Endes. Und in anderen prophetischen Stellen können wir das ganz klar festmachen: Das ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus allen Völkern wieder heimkehrt ins Land der Vorfahren. Und darum ist es interessant. Also, wir leben ja in der Zeit, in der die Juden zurückkehren ins Land der Vorfahren. Ab 1882 haben diese Einwanderung Einwanderungswellen begonnen bis heute. 3 Millionen sind zurückgekehrt. Also, Daniel 8 hat doch etwas mit uns zu tun. Aber nichts mit den Amerikanern und nicht mit B-52, ja? Bomber. Aber was denn? Wir hören weiter. Vers 18. Und als er mit mir redete, sank ich betäubt auf mein Angesicht zur Erde. Er berührte mich an und stellte mich auf meinen früheren Standort. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Wieder die Endzeit, in der Zorn Gottes über diese Welt kommen wird. Denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes. Also diese ganze Vision hat noch Bedeutung bis in diese Zeit, die ganz klar festgelegt ist. Darum steht hier bestimmte Zeit des Endes. Das ist wichtig. Es gibt Prophezeiungen in der Bibel, die sind an eine Bedingung geknüpft. Nicht wahr? Jona ging durch Ninive. Und dann sagt er, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber die Stadt wurde nicht zerstört nach 40 Tagen. Da war seine Botschaft, die er in Ninive verkündigt, die wird hier als Kernbotschaft auf einen Satz zusammengefasst. Aber die beinhaltete, Ninive wird in 40 Tagen zerstört sein. Und da wird vorausgesetzt, wenn die Menschen nicht umkehren und ihre Schuld Gott bekennen in Buße. Das war an die Bedingung geknüpft. Aber gerade in Verbindung mit den Ereignissen der Endzeit, wir werden das noch finden in Daniel 9, da wird immer wieder betont, diese bestimmte Zeit oder das fest beschlossene. Daniel 9, 27 am Schluss. Und es gibt noch mehr solche Stellen, die ganz klar sagen, das ist absolut festgelegt. Also das kann man nicht noch irgendwie ändern und denken, ja, wir beten mal für die Bekehrung der Welt und dann geschieht das alles nicht mit der Offenbarung. Nein, da ist es nicht möglich, so etwas zu denken, denn es ist ganz klar festgelegt, das wird durchgeführt werden. Ich möchte vielleicht noch eine Stelle lesen aus Römer 9. Römer 9, Vers 27. Jesajas aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn er vollendet die Sache und kürzt sie ab in Gerechtigkeit, denn der Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden. Also auch da wird betont, der Gott wird vollenden und es wird aus Israel nur ein Überrest gerettet werden, nicht ganz alle aus Israel, nur der Überrest. Das ist ein Drittel. So gibt es noch manche Stellen, die das auch so betonen, dieses Feste, dieses Bestimmte. Jetzt gehen wir weiter, Daniel 8, Vers 20. Der Widder mit den zwei Hörnern, welchen du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Ja, das haben wir schon dankbar entgegengenommen, diese Erklärung. Das war Erklärung von Engel Gabriel. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, ist der erste König, eben Alexander der Große. Und dass es zerbrach und 4 an seiner Stadt aufkamen, 4 Königreiche werden aus dieser Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Das haben wir alles gesehen. Das sind die Diadochen, in der Geschichte sagt man die 4 Diadochenreiche. Nachfolgereiche von Alexander. Die waren natürlich alle kleiner, das waren ja Bruchstücke. Und jetzt kommt's, Vers 23. Und am Ende ihres Königtums, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben werden, wird ein König aufstehen, frechen Angesichts, und der Ränke kundig. Aha. Das ging also die Prophetie bis Antiochus Epiphanes. Und jetzt wird das aber weitergeführt bis in die Endzeit. Und da kommt aus diesem gleichen syrischen Reich, kommt dann ganz am Schluss eine furchtbare Person. Durchtrieben, bösartig, hinterlistig. Das bezieht sich auf die Endzeit. Das heißt also, dass das syrische Reich wird in der Endzeit eine ganz wichtige Rolle spielen. Und hier muss man etwas kritisieren, was in manchen Büchern über Prophetie gemacht wird. Da wird korrekterweise viel gesprochen über den Antichristen. Da wird auch gesprochen über den kommenden Diktator über Europa. Mit anderen Worten, das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, der kommende Diktator über das widerstandene Römische Reich und der Antichrist, das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, aber mit diesem Diktator zusammenarbeiten wird. Das ist der Antichrist, der Herrscher sein wird in Israel und als falscher Messias in der Endzeit auftreten wird. Aber über diesen Mann wird kaum geschrieben. Und dabei ist er ganz wichtig, denn dieses syrische, und ich muss sagen, großsyrische Reich, das wird nicht nur hier beschrieben. Wir werden gleich noch sehen, was in Daniel darüber noch gesagt wird. Und er wird nämlich genannt in Daniel 11, 40 bis 45, der König des Nordens. Das ist dieser. Und eben, man muss sagen, der König des Nordens, das ist Syrien, und zwar Großsyrien. Libanon, Syrien, Irak, und das kann also umfassen, wenn es wieder die gleiche Größe bekommt, dieses Reich, bis nach Pakistan. Über Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Iran, kann alles dazugehören. Ich war in der Prophetie ist das so, wenn über ein Reich gesprochen wird in der Vergangenheit und dann in der Endzeit, dann müssen die Grenzen nicht hundertprozentig deckungsgleich sein. Das geht auch gar nicht. Wenn man fragt, ja, was war eigentlich die Ausdehnung des Römischen Reiches? Das kann man nicht so sagen. Muss man sagen, ja, zur Zeit von Kaiser Augustus oder zur Zeit von Kaiser Hadrian oder zur Zeit von Trajan. Ja, die Grenzen haben immer variiert. Aber es gibt keinen Zweifel, was das Kerngebiet ist. Ja, das ist Europa, das Kerngebiet. Aber es kann sich ausdehnen nach Osten bis nach Ukraine. Ja, also das geht alles. Aber eben das Kerngebiet, das muss klar sein. Und darum, wenn die Bibel jetzt spricht, sagen wir, über Israel. Ja, was müssen die Grenzen sein von Israel? Ja, die Zeit von Josua oder dann die Zeit der Richter oder dann wieder die Zeit von Salomo oder dann... Welche Zeit sollen wir nehmen? Das hat auch immer geändert. Aber was ist Israel? Das Kerngebiet, das ist klar. Und es gibt Prophetieausleger, die haben Dinge gemacht. Das ist unakzeptabel. Man kann nicht eben in der Bibel eine Beschreibung nehmen, die sich auf das Römische Reich bezogen hat, und dann in der Endzeit sind das plötzlich die islamischen Nationen. Ja, das ist genau richtig reagiert. So geht das nicht. Oder die Bibel spricht über die Philister. In der Vergangenheit, nicht wahr? Aber auch in der Prophetie, in der Endzeit spielen die Philister und Philistäer eine Rolle. Nun, was waren die Philister? Ja, die waren da im Gazastreifen und rundherum. Aber zur Zeit von Saul gingen die bis nach Bethschan, haben sich ausgedehnt. Bethschan, ja, da südlich vom See Genezareth. Das war auch unterschiedlich, aber das Kerngebiet, das ist dieser Landstreifen am Mittelmeer. Also, wenn man spricht über die Philister in der Prophetie, dann das Kerngebiet, das muss also den Gazastreifen umfassen. Es kann auch mehr sein, aber das muss drin sein. Und so ist das mit all diesen Völkern. Und wenn man jetzt eben hier hat diesen König am Ende der Zeit, der kommt aus dem Großsyrischen Reich. Dann muss natürlich das Kerngebiet muss dabei sein. Libanon, Syrien, Irak. Aber es kann auch eben noch deutlich mehr umfassen, bis nach Pakistan, Afghanistan, Iran. Interessant, nicht wahr? Und dieses Thema wird noch an vielen anderen Stellen besprochen. Ich komme darauf zurück in Daniel 9. Da habe ich das schon hier auf dem Blatt aufgeführt. Ja, ein bisschen, klar. Zu Vers 23, da habe ich ja noch erklärt, der König des Nordens, Daniel 11, 40 bis 45, ist die gleiche Person wie dieser König hier, der der Ränke kundig ist. Und in Jesaja und in Micha wird dieses selbe Reich beschrieben als der Assyrer. Jesaja 8, Jesaja 10, Jesaja 28 bis 33. Das ist ganz voll von diesem Endzeitfeind. Micha 5. Und in Joel 2 wird er einfach genannt, der von Norden kommende. Der in der Endzeit der Todfeind Nummer 1 sein wird von Israel. Und eben, was ich kritisch anmerke, bei manchen Prophetiebüchern, sie sprechen über das Römische Reich, den Diktator, den Antichristen, aber der König des Nordens ist kaum ein Thema. Aber es gibt manche Bücher, die gar nicht so bekannt sind, die das schon vor Jahrzehnten haben, die es ausführlich beschrieben. Das wird der Todfeind Nummer 1 sein von Israel. Von Norden her wird der Israel überrennen. Syrien. Und das kann man nachlesen, zum Beispiel bei Wim Auenel, das Buch Die Stadt des Großen, die Zukunft der Stadt des großen Königs. Ist vergriffen, aber vielleicht findet man das in Amazon als Antiquariat. Und das ist ein so gutes Buch. Das gibt eine Übersicht über die ganze Prophetie der Bibel und ist gar nicht so dick. Aber da wird das alles ganz klar und deutlich erläutert, der König des Nordens. Und das ist eben nicht Zeitungsauslegung. Plötzlich sprechen alle Leute von ISIS, beziehungsweise jetzt nur noch IS. Islamischer Staat, Syrien, Irak, aber weil die ja noch ein bisschen mehr wollen als das, das ist nicht genug, sagen sie nicht mehr ISIS, Islamischer Staat, Irak, Syrien, sondern IS. Die wollen noch mehr. Brutal. Und also wirklich die Spitze von Bosheit, muss man sagen. Ja, das wussten wir schon längst. Dort muss man die Augen hinrichten. Von Norden her wird die Katastrophe kommen. Und jetzt lesen wir einfach da weiter in Daniel 8. Ich lese nochmals Vers 23. Und am Ende ihres Königtums, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben werden. Die Frevler, das heißt in der Fußnote der alten Elberfelder, die Abtrünnigen. Also in der Endzeit gibt es einen Abfall vom Glauben. Und eben nicht nur in der Christenheit, das wird beschrieben in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, der Abfall, der dann zur Erscheinung des Antichristen, des Menschen der Sünde führt. Aber es ist eben auch ein Abfall in Israel. Also auch in Israel muss der Abfall und die Gottlosigkeit eine Spitze erreichen. Ich weiß, da gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, ihr da mit Prophetie und Israel und so, ja, schaut mal, diese Homoparaden in Jerusalem und so, und ihr sprecht ja von Volk Gottes und so weiter. Und sagen, ja natürlich, das haben wir alles in der Bibel gelesen, das wissen wir schon. Ein großer Abfall. Aber in dieser Endzeit wird Gott schließlich einen Überrest herausretten. Ein Drittel wird aus Israel sich bekehren nach der Entrückung. Aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Oder dann muss man mal auf die Ben-Jehuda-Straße gehen, so abends. Dann sieht man die postmoderne Jugend in Israel. Die weiß nichts von Glauben und von Sicherheit und von Bibel und so weiter. Oder ich erinnere mich mal, ich war so schockiert, ich war im Einkaufszentrum Mifratz. Das Golf-Einkaufszentrum in Haifa. Das ist unglaublich. Die sehen so hoffnungslos aus, diese Jugendlichen, wie bei uns. Und keine moralischen Maßstäbe, nichts. Natürlich, das ist dieser Frevel. Also, die Frevel werden das Maß voll machen. Ich lese nochmals. Und am Ende ihres Königtums, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben werden, wird ein König aufstehen, frechen Angesichts und der Ränke kundig. Also so ein richtiger Mann, der den Westen reinlegen kann. Ja? Es gibt so Leute, die können das. Und der Westen, ja, schön, ach, die wollen Frieden. Ja, wir auch. Und wir sind das uns ja gewöhnt von der Aufklärungszeit her. 50-50 und dann machen wir Weltfrieden. Ja, toll, das sind genau die richtigen Leute. Mit denen muss ich verhandeln, sagt der König des Nordens. Der Ränke kundig, frech. Vers 24. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht durch seine eigene Macht. Aha. Der kann sich da auf anderes noch abstützen. Ja, zum Beispiel jetzt haben die auch Technologie von den Amerikanern übernommen. Die haben Waffen von Saddam Hussein übernommen, chemische Waffen und so weiter. Das haben die nicht selber erfunden. Aber das fällt ihnen so in die Hand. Und wenn andere Nationen ihnen auch noch zuspielen und helfen, ja, dann unterstützt das genau, was hier steht, nicht aus eigener Macht. Und er wird erstaunliches Verderben anrichten und Gelingen haben und handeln. Also werden Leute sagen, wahnsinnig, was die können, was die hinkriegen, ja? Schon ein bisschen Vorgeschmack heute, was da geschieht. Unglaublich. Mit 10.000 Leuten können die da große Teile von Syrien und Irak einfach so erobern und die irakische Armee springt davon. Und die Amerikaner, die haben 1 Million Soldaten aufgeboten mit ihren Alliierten. Und was die für Präzisionswaffen hatten und Daisy Cutters, das sind schreckliche Bomben, die in einem Umkreis von 100 Meter alles verbrennen. Da kann niemand überleben. Das zieht allen Sauerstoff raus. Da stirbt jeder. Und auch jedes Tier. Die haben solche Daisy Cutters eingesetzt im Golfkrieg. Schon 1991. Unvorstellbar. Und eben dann mit ihren B-52-Bombern. Ganze Teppiche abgeworfen. Alles. Aber das sind 10.000 Soldaten. Die IS. Und überrennen ganze Gebiete. Also, das ist noch nicht die Erfüllung von hier, nicht wahr? Er erzählt nie irgend sowas jemandem, der nicht da war. Aber ich sage nur, um zu illustrieren, er wird erstaunliches Verderben anrichten und Gelingen haben und handeln. Er lässt sich nicht stoppen, so. Handeln. Und er wird Starke und das Volk der Heiligen verderben. Und damit ist wieder gemeint Israel. Er wird Israel verwüsten. Joel 2 beschreibt, eine Armee so groß wie noch nie früher wird von Norden her Israel überrennen. Vor der Armee ist das Land wie der Garten Eden. Alles mühsam aufgebaut seit 1882. 240 Millionen Bäume gepflanzt. Wunderbare Landwirtschaft aufgebaut, sodass man heute Schnittblumen exportieren kann. Und wenn die Armee durchgeht, alles verbrannt. So wird das beschrieben. Also er wird Starke und das Volk der Heiligen verderben. Und durch seine Klugheit, seine teuflische Klugheit, ich weiß, es gibt in Jakobus 3 am Schluss eine Weisheit von oben. Die ist aufs Erste rein. Und dann gelinde, folgsam und so weiter. Und dann wird dort auch gesprochen, es gibt eine teuflische Weisheit. Eine dämonische Weisheit. Das wird eine solche Klugheit sein. Und durch seine Klugheit wird der Trug in seiner Hand gelingen. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens viele verderben. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen. Wer ist der Fürst der Fürsten? Das ist Gott, der Herr Jesus. Aber ohne Menschenhand zerschmettert werden. Jetzt wird schon das Ende beschrieben. Ich kann es kurz fassen. Nach der Entrückung wird das geschehen. Am Anfang der großen Drangsalszeit wird das beginnen damit, dass eben der König des Nordens von Norden her Israel überrennt. Und nach Daniel 11 wird er dann auch noch Ägypten angreifen. Interessant, natürlich, die Dinge können sich vorzu immer wieder die Konstellationen ändern, aber im Moment wäre die Konstellation auch so, dass Ägypten und ISIS, das passt nicht zusammen. ISIS, die kommen aus den Muslimbrüdern raus. Genauso wie Al-Qaida und Hamas. Die kommen alle aus den Muslimbrüdern. Und Ägypten geht heute mit harter Faust, harter Hand gegen die Muslimbrüder vor. Und nun, was die Prophetie uns zeigt, ist, Großsyrien wird nicht nur Israel überrennen als Todfeind Nummer 1, sondern wird Ägypten auch noch erobern und angreifen und ausrauben. Und dann geht die Armee wieder zurück und stellt sich dann auf zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Das heißt also, genau in dem Gebiet, wenn man vom Flughafen in Tel Aviv die Autobahn nach Jerusalem hinauffährt, ist man genau in diesem Gebiet, da wird sich die Armee des Königs des Nordens aufstellen. Also wenn man da mal eine Israelreise macht, darauf fährt, kann man gleich sagen, übrigens jetzt, da wird es dann sein. Ja? Und schließlich, am Ende der Drangsal, wird der Herr Jesus persönlich erscheinen, Zacharja 14, er wird auf dem Ölberg erscheinen. Und er wird diese Armee vernichten. Er. Und in Joel 2 wird gesagt, ein Teil der Armee wird ins Mittelmeer und der andere Teil ins Tote Meer verschoben werden. Genau das, was die Araber in der Vergangenheit rund um Israel immer wieder gesagt haben, wir werden die Juden ins Meer treiben. Das steht in Joel 2, dass Gott sie ins Meer, ins Mittelmeer und ins Tote Meer vertreiben wird. Also, das wird geschehen, ohne Menschenhand zerschmettert werden. Und dann wird nur noch hinzugefügt, das Gesicht von den Abenden und von den Morgen, wovon gesprochen worden ist, ist Wahrheit. Wir haben gesehen, exakt hat sich das erfüllt. Und du, verschließe das Gesicht, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Aha, da wusste Daniel damals, ich lebe noch nicht in der Endzeit. Und darum, als die Juden dann in den Tagen Daniels zurückkehrten aus der babylonischen Gefangenschaft, da wussten sie, wir sind noch nicht in der Endzeit. Bis zur Endzeit, da geht es noch viele Tage. Und darum haben sie auch korrekterweise, als sie den Tempel aufgebaut haben, nicht den Tempel nach Ezekiel gebaut. Das Buch Ezekiel gab es ja damals, wurde geschrieben in der babylonischen Gefangenschaft. Aber sie wussten, Ezekiel 40 bis 48, das ist der Endzeittempel. Wir sind noch nicht in der Endzeit. Und darum haben sie den zweiten Tempel gebaut. Sie wussten aber, in der Endzeit, dann wird einmal dieser Tempel nach Ezekiel gebaut werden. Aber das ist noch nicht. Und wir wissen heute, ja, wir sind in der Endzeit und sogar unter den orthodoxen Juden ist das klar. Heute sind wir in den Tagen, von denen Ezekiel spricht. Denn in Ezekiel 36 spricht er von der Rückkehr aus allen Völkern. Jetzt sind wir ja gekommen. Aus allen 5 Kontinenten. Also jetzt ist Endzeit. Jetzt wäre die Zeit dann für den Tempel nach Ezekiel, den dritten Tempel. Also, es sind noch viele Tage und Vers 27, und ich, Daniel, war dahin und war einige Tage krank. Dann stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Ich war entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Es war noch nicht die Zeit, um es zu verstehen. In Daniel 12 werden wir später sehen, es wird durchforscht werden und bis in die Endzeit wird die Erkenntnis sich sehr mehren. Aber was wir auch sehen, Daniel ist ergriffen vom Wort Gottes. Es ist nicht einfach so wie ein langweiliger Mathematikunterricht. Entschuldigung, es gibt auch interessanten Mathematikunterricht. Aber für die meisten ist es nicht interessant. Und dann nehmen wir es einfach so zur Kenntnis. Aber im Wort Gottes, da ist es wichtig, dass wir davon ergriffen sind. Und Daniel war zutiefst ergriffen, auch wenn er nicht alles verstand. Müssen wir gar nicht, um vom Wort Gottes ergriffen zu sein. Das, was man versteht, das Festhalten und was wir nicht verstehen, das ist wie beim Ping-Pong-Spielen, nicht wahr? Man freut sich über all die Bälle, die man fängt und die daneben gehen. Tant pis. Jetzt machen wir Pause. Wir fahren weiter in Daniel 9. Ich lese ab Vers 1. Im ersten Jahr Darius des Sohnes Ahasveros aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war. Dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Es wird hier wieder genau datiert, das erste Jahr von Darius dem Meder, das war eben ein Unterkönig von Kyros, dem Perser. Dieser Darius wurde König über das Gebiet, das eben früher Babylonien hieß. Aber das Medo-Persische Reich war eben viel größer als das babylonische Weltreich und über den Bereich des babylonischen Weltreichs regierte eben Darius. Und zwar ist das erste Jahr 539, 538 vor Christus. Es war nämlich im Herbst 539 vor Christus, als die Perser und Meder Babylon eroberten. Das war eben diese denkwürdige Nacht der letzten Party von Belsazar, die wir in Daniel 5 ja betrachtet haben. Und nun sehen wir, Daniel studiert das Buch Jeremia und achtet dort auf die erfüllte Prophetie. Er studiert offensichtlich die Hinweise in Jeremia 25, 12. Ich lese. Jeremia hatte ja das jüdische Volk gewarnt, wenn sie nicht umkehren, wird es zur Katastrophe der babylonischen Gefangenschaft kommen, zur Wegführung nach Babylon. Aber die Masse hat nicht gehört und so geschah diese Katastrophe und das jüdische Volk wurde weggeführt, Jerusalem und der Tempel zerstört, in Staub und Asche gelegt. Aber in Jeremia 25 lesen wir in Vers 11, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und jetzt, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volke, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen und an dem Land der Chaldäer. Also hier wird gesagt, dass diese Nationen, Nationen im Nahen Osten, dem König von Babel 70 Jahre dienen werden. Das hat sich so erfüllt. Zuvor war ja Assyrien die Weltmacht Nummer 1, die den ganzen Nahen Osten beherrschte. Aber dann kamen die Babylonier und die Meder und haben schließlich die Hauptstadt Ninive um 612 zu Fall gebracht. Wie das im Buch Nahum übrigens detailliert vorausgesagt worden war. Danach gab es noch einige Kämpfe bis 609. 609 waren alle Reste des assyrischen Weltreiches besiegt, beseitigt und Babylon war unangefochten Nummer 1 der Welt. Um 606 kam Nebukadnezar das erste Mal nach Jerusalem und hatte schon einige Juden deportiert, unter anderem Daniel 1,1. Es gab eine zweite Wegführung, das ist die von Hesekiel 1, wo auch der Prophet Hesekiel weggeführt wurde. Und dann die dritte, die schrecklichste, 586, als auch Jerusalem und der Tempel verwüstet wurde. Und schließlich noch eine vierte Wegführung, 582, die nur in Jeremia 52 erwähnt wird. Und wie gesagt, im Oktober oder im Herbst 539 erobert Persien und Medien das Babylonische Reich. Wie lange hatten die Nationen Babylon gedient? Genau 70 Jahre. 609 bis 539 vor Christus. Sie werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und so ist es geschehen mit der Eroberung Babylons. Die zweite Stelle, 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also auch hier wird klar gesagt, 70 Jahre für Babel. Übrigens, es wird nicht gesagt, 70 Jahre sind die Juden in der Gefangenschaft. Sondern in beiden Stellen geht es darum, dass die Nationen Babel 70 Jahre dienen und hier, dass die Frist von Babel 70 Jahre sind. Aber in diese 70 Jahre fiel die ganze babylonische Gefangenschaft ab der ersten Wegführung 606 und folgende hinein. Und dann, wie es hier steht, nach 70 Jahren werde ich mich euer annehmen, mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Und so gab ihr dann König Kores im ersten Jahr seiner Regierung, Esra 1, den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder nach Hause zurückkehren und dürft den Tempel bauen. Sollt den Tempel bauen. Und genau in dieser Zeit liest also Daniel Jeremia und er achtet auf diese Zahl der Jahre. Da haben wir ein Beispiel, wie jemand jetzt eben im Moment der Erfüllung das Wort Gottes vergleicht mit dem, was geschehen ist. Und wenn da jemand gesagt hat, also Daniel, was du hier machst, das ist Zeitungsprophetieauslegung. Ja gut, wir müssen nicht zuerst die Zeitung lesen und dann beginnen, die Bibel zu studieren. Aber wir müssen die Bibel gründlich studieren und Daniel hat das natürlich schon vorher gemacht, klar. Aber jetzt, wo er sieht, jetzt ist es genauso, die 70 Jahre und jetzt kommt die Heimkehr. Und die Bibel sagt, und dann werdet ihr zu mir beten und zu mir rufen. Und genau nachher kommt in Daniel 9 dieses ergreifende Gebet von Daniel. Warum betet ihr? Weil er das so aus der Bibel gesehen hat. Das möchte Gott. Und darum richtet er sein Angesicht zu Gott, dem Herrn. Hier haben wir übrigens ein Beispiel, wie im Alten Testament das Alte Testament zitiert wird. Es gibt ganz viele solche inneralttestamentliche Bezüge. Genauso wie es auch hunderte von Bezügen gibt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und übrigens gibt es auch Bezüge innerhalb des Neuen Testaments. Zum Beispiel in 2. Petrus 3 erwähnt Petrus den Hebräerbrief und die übrigen Briefe von Paulus. In 1. Timotheus 5 zitiert der Apostel Paulus aus dem Lukas-Evangelium. Und im Judasbrief wird Bezug genommen auf den 2. Petrusbrief, auf 2. Petrus 3. Also das finden wir auch. Aber es ist sehr interessant und es zeigt uns eben, schon damals, zur Zeit von Daniel, war klar, Jeremia ist Gottes Wort. Er sagt nämlich, Vers 2, da merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Er sagt nicht einfach im Buch Jeremia, sondern das Buch Jeremia war genau schon gerechnet zu den übrigen alttestamentlichen Büchern. Als etwas Zusammengehöriges, die Schriften, und da las er speziell jetzt in dem Buch Jeremia. Und dann sehen wir in Vers 3, wie Daniel beginnt, den Herrn zu suchen und die Schuld Israels zu bekennen und auch seine persönliche, wie wir noch sehen werden. Das ist das Ergebnis des Studiums erfüllter Prophetie. Also nicht einfach so aus trockenem Interesse, ein bisschen Neugierde, wie ist das so mit der Prophetie? Nein, das muss uns ergreifen. Also wir fragen, und jetzt, was bedeutet das für mich persönlich? Was habe ich in meinem Leben zu bereinigen, beziehungsweise überhaupt das Volk Gottes? Und das ist das Schöne, Daniel identifiziert sich mit dem ganzen Volk. Er sagt nicht ich und die, sondern macht sich eins und bekennt die Schuld seines Volkes. Und dann hat man die richtige Haltung zum Volk Gottes. Dann ist es nicht pharisäisch, wenn man sich so eins macht, auch mit der Verschuldung des ganzen Volkes. Ich lese weiter, Vers 4. Und ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt. Und wir haben uns empört und sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen. Interessant ist, dein Vers 4, das ist eindeutig eine direkte Anspielung auf 5. Mose 7, Vers 9, 12, 21. Schlagen wir das mal auf. Das zeigt also, Daniel hatte auch das 5. Buch Mose zum Beispiel unter den Schriften. Schon damals, im 6. Jahrhundert vor Christus. Also 5. Mose 7, Vers 9. So wisse denn, dass der Herr, dein Gott, Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Güte auf 1000 Geschlechter hin denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote beobachten. Vers 12. Und es wird geschehen dafür, dass ihr diesen Rechten gehorcht und sie beobachtet und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und Vers 21, erschrick nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein großer und furchtbarer Gott. Jetzt sehen wir, wie er spricht. Und ich bete zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott. Das nimmt er aus Vers 21. Aber im gleichen Kapitel haben wir auch diesen Ausdruck, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das haben wir auch im gleichen Kapitel gefunden. Und das macht klar, also dass er wirklich dieses Kapitel vor sich hatte und konkret im Gebet auf 5. Mose 7 Bezug nimmt. Wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt. Also dieses Wir ist wichtig. Er identifiziert sich mit dem Volk Gottes. Wie das später auch Esra tut und Nehemia. Nehemia 8 und in Esra 8 sehen wir, wie Männer Gottes sich mit dem Volk und ihrer Schuld identifizieren. Sie haben nicht gesündigt, aber sie gehören zum Volk Gottes und darum machen sie das auch zu ihrem eigenen Problem. Und so ist das, wenn man sich mit dem Volk Gottes eins macht und mitleidet, dann kann man über Missstände sprechen. Ohne dass jemand sagt, ja, ihr wollt immer alles besser wissen und so. Nein, wenn man selber betroffen ist und sich mit dem Volk eins macht, ist das ganz etwas anderes, als wenn man von oben herab mit dem Finger zeigt. Und das ist ein ganz wunderbares Beispiel für Identifikation mit dem Volk Gottes. Ich lese weiter, Vers 6. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, welche in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu allem Volk des Landes geredet haben. Also er nimmt genau das Problem auf aus der Zeit der Könige, vor der babylonischen Gefangenschaft. Da war es ja so, die Propheten kamen ständig, haben zur Umkehr gerufen, aber man hat nicht gehört und darum kam es ja zur babylonischen Gefangenschaft und Wegführung. Vers 7, dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit. Unser aber, die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist. Die Männer von Juda und der Bewohner von Jerusalem und des ganzen Israel, der Nahen und der Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben. Und das ist interessant, hier macht sich Daniel eins mit allen 12 Stämmen. Ist das aufgefallen? Er sagt, die Männer von Juda und Bewohner von Jerusalem. Das in Bezug auf Juda, das einstige Südreich. Und dann sagt er, und des ganzen Israel, der Nahen und der Fernen. Dann nimmt er Bezug auf die 10 Stämme, die er schon früher, 721, durch die Assyrer nach Nordirak deportiert worden sind. Nach Assyrien. Und in der babylonischen Gefangenschaft die Juden in den Südirak, nach Babylonien. Aber da sieht er das ganze Volk. Trotz der Spaltung macht er sich eins mit den 12 Stämmen. Sehr interessant. Und weiter. Vers 8. Herr, unser ist die Beschämung des Angesichts unserer Könige, unserer Fürsten und unserer Väter, weil wir gegen dich gesündigt haben. Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen und die Vergebungen. Denn wir haben uns gegen ihn empört. Und wir haben der Stimme des Herrn, unseres Gottes, nicht gehorcht, um in seinen Gesetzen zu wandeln, welche er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und hier spricht er in Vers 9 über die Vergebung Gottes. Er spricht über die Vergebung und in Vers 7 über Gottes Gerechtigkeit. Also er betont beides im Gleichgewicht. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm, steht in 1. Johannes 1, Vers 5. Aber in 1. Johannes 4 steht, Gott ist Liebe. Und beides ist zu betonen. Dieser Gott ist ein Gott der Vergebung, aber dieser Gott ist eben ein gerechter Gott. Ich lese weiter. Nochmals Vers 9. Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen und die Vergebungen, denn wir haben uns gegen ihn empört und wir haben der Stimme des Herrn, unseres Gottes, nicht gehorcht, um in seinen Gesetzen zu wandeln, welche er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel, das betont jetzt wieder die 12 Stämme, und ganz Israel hat ein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es deiner Stimme nicht gehorcht hat. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, welcher im Gesetz Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Da nimmt also klar Bezug auf diese Flüche Gottes über Israel bei Ungehorsam in 5. Mose 28. Und dort in 5. Mose 28 war nämlich die Zerstreuung und Wegführung nach Assyrien vorausgesagt. Und dann in Vers 36 auch die Wegführung nach Babylon. Ich war in 5. Mose 28, Vers 25, dort geht es um das Gericht der Wegführung. Das heißt dort, Israel wird vor den Feinden fliehen und wird zum Entsetzen werden allen Königreichen der Erde. Das hat sich erfüllt durch die Wegführung der 10 Stämme, die durch diese Katastrophe zum Entsetzen wurden, überall wohin sie kamen. Aber dann, in Vers 36, kommt ein zweiter Fluch der Wegführung. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Zu einer Nation wegführen, das geschah in der babylonischen Gefangenschaft. Sie wurden nach Babylon weggeführt. Und das muss sich aber beziehen auf die Zeit der Könige. Denn hier wird gesagt, du und den König, den du über dich setzen wirst. Ja, und mit der Wegführung nach Babylon ging das Königtum dann unter. Darauf nimmt Daniel Bezug. Aber er konnte noch nicht Bezug nehmen. Es gibt noch einen dritten Fluch der Wegführung. Der kommt erst in Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich dann erst im Jahr 70 erfüllt. Da wurde das jüdische Volk wirklich weltweit über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Aber interessant ist, es gibt nur diese 3 Wegführungsflüche. Einen 4. gibt es nicht mehr. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, die Juden sind heute zurückgekehrt. Aber wer weiß, vielleicht werden die wieder mal alle nochmals zerstreut. Und dann habt ihr es gehabt mit Endzeit, ja? Sagen, nein. Wir haben 3 Wegführungsflüche in der Tora, im Gesetz Mose. Die haben sich alle 3 erfüllt. Und jetzt kommen sie zurück aus aller Welt, um nie mehr weggeführt zu werden, wie das steht in Amos 9, die letzten 2 Verse. Ich werde euch zurückführen in euer Land und ihr werdet nicht mehr herausgerissen werden aus dem Land, das ich euch gegeben habe. Aber sehen wir, wie Daniel das Wort Gottes kennt und wie er auch im Gebet eben auf die Bibelstellen ganz konkret Bezug nimmt und versteht, was sich erfüllt hat. Und dann steht weiter in Vers 12, und er hat seine Worte erfüllt, die er über uns und über unsere Richter geredet hat, welche uns richteten, indem er ein großes Unglück über uns brachte, sodass unter dem ganzen Himmel keines geschehen ist, wie dasjenige, welches an Jerusalem geschehen ist. Also er sieht ganz klar, was erfüllte Prophetie ist. Das hat sich erfüllt. Jetzt Vers 13. So wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist alles dieses Unglück über uns gekommen. Und wir flehten den Herrn, unseren Gott, nicht an, dass wir von unseren Missetaten umgekehrt wären und Einsicht erlangt hätten für deine Wahrheit. Und so hat der Herr über das Unglück gewacht und es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er getan hat, und wir haben seiner Stimme nicht gehorcht. Hier spielt Daniel wieder auf Jeremia an. Und zwar auf Jeremia 1. Können wir das kurz aufschlagen? Der junge Jeremia wurde von Gott zum Prophetendienst berufen. Eine schwierige Aufgabe. Er sollte ankündigen, von Norden her wird Babylon kommen und Jerusalem verwüsten. Und das steht in Jeremia 1, lese ab Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Was siehst du, Jeremia? Und ich sprach, ich sehe einen Mandelstab. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Sieh man in unserem Vers, Daniel 9, Vers 14, und so hat der Herr über das Unglück gewacht und es über uns kommen lassen. Und jetzt ist Folgendes zu betonen. Ich habe bei Vers 14 hingeschrieben auf dem Skript. Gott wacht über sein Wort, um es zu erfüllen. Anspielung auf das Wortspiel in Jeremia 1, 11 bis 12. Und jetzt ist es so, wachen heißt auf Hebräisch Shakad. Und Mandelbaum heißt Shaked. Also Shaked heißt eigentlich der Wachsame. Und zwar aus dem Grund, der Mandelbaum ist in Israel. Ist so schön. Ende Januar, Anfangs Februar. Der erste Baum, der mit seinen weißen, markanten Blüten das neue Leben nach dem Frühjahr ankündigt. Darum ist er quasi der Wachsame, der sagt, jetzt kommt die Zeit. Jetzt kommt die Zeit. Und Gott macht also das Wortspiel, Jeremia, was siehst du? Aniroe, Maket, Shaket. Makel, Shaket. Ich sehe einen Mandelstab. Ani, Shaket. Ich wache darüber. Ich sehe einen Stab des Wachsamen. Ich wache darüber, mein Wort auszuführen. Das war das Wortspiel in Jeremia 1, Vers 11 und 12. Und genau auf diese Stelle nimmt Daniel Bezug und sagt, ja, Herr, du hast darüber gewacht, dass dein Wort in Erfüllung geht. Alles, was Gott gesagt hat in seinem Wort, wird in Erfüllung gehen. Er wacht darüber. lässt kein Wort einfach dahin fallen. Und dann gehen wir weiter zu Vers 15. Und nun, Herr unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Da erinnert nun Daniel an den Auszug aus Ägypten. Und die Formulierung, die Wörter, die Begriffe, die er da aufnimmt, machen klar, da hat er Jeremia 32 vor sich gehabt. Man muss mal das lesen, Jeremia 32, Vers 20 und 21. Und dann merkt man genau diese Ausdrücke, Land Ägypten, mit starker Hand herausgeführt, einen Namen gemacht, wie es an diesem Tag ist. Das sind Formulierungen, die findet man nirgends sonst so kombiniert, als nur in Jeremia 32. Merkt man, der hat wirklich das ganze Jeremia-Buch gehabt, offensichtlich. Mal auf Jeremia 1, dann Jeremia 25, 29, jetzt Jeremia 32. Aber er lebt in der Heiligen Schrift. Das wird Teil von ihm. Und darum, wenn er betet, betet er mit diesen Ausdrücken. Und so sehen wir, richtig beten lernt man mit der Bibel. Und das ist vielleicht auch eine Hilfe. Manchmal wird ja die Frage gestellt, wie ist das beim Beten? Sollen wir zum Vater beten? Oder zum Sohn? Sollen wir zum Heiligen Geist beten? Und wir wissen, das Zeugnis der Heiligen Schrift ist klar. Es gibt einen Gott. Aber es sind drei Personen in der Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir haben genügend Beispiele, wo wir in der Bibel lernen, wie wir zum Vater beten sollen. Nicht nur im Unser Vater, der du bist in den Himmeln, sondern dann auch in den Briefen der Apostel, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat und so weiter. Das ist der längste Satz im Neuen Testament. Ein Gebet, Epheser 1, Vers 3 bis 14. Auf Griechisch ein Satz, hört nicht mehr auf. So erfüllt ist der Apostel von diesem Lob dem Vater gegenüber. Aber wir haben auch ganz klare Stellen, wo zum Sohn gebetet wird. Denken wir an Stephanus in seiner Todesstunde, betet er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann bittet er auch für seine Verfolger, dass der Herr ihnen vergeben möge. Und der Apostel Paulus sendet ja seinen ersten Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth. Aber nicht nur an diese Gemeinde, sondern an alle Gemeinden der ganzen Welt. Und er sagt, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also die Gemeinden weltweit sind charakterisiert, dass sie den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Das mit dem Anrufen beginnt ja schon in 1. Mose 4, wo es heißt, damals fing man an, den Namen des Herrn, den Namen Jahwes, anzurufen. Ja, und dann könnte man so weiterfahren, aber ich möchte noch hinweisen auf Offenbarung 5, wo im Himmel die 24 Ältesten niederfallen und das Lamm Gottes anbeten und sagen, würdig ist das Lamm, das Buch zu nehmen, denn du hast uns erkauft aus jedem Stamm, Sprache und so weiter und hast uns, unserem Vater, zu Königen gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Also, da wird ganz klar, Jesus Christus, das Lamm, nicht nur angerufen, sondern angebetet. Und Anbetung kommt nur Gott zuteil. Und in Hebräer 1 sagt Gott, der Vater, zu den Engeln, und zu den Engeln spricht er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, den Sohn. Also ein Befehl Gottes an die ganze Engelwelt, den Sohn anzubeten. Also wir lernen durch die Heilige Schrift, wie zu beten, aber es gibt kein einziges Beispiel in der Heiligen Schrift, wo der Heilige Geist im Gebet angerufen wird. Und das überrascht, denn der Heilige Geist ist Gott von Ewigkeit, allmächtig, allwissend, wie der Vater, wie der Sohn. Aber in Epheser 6, Vers 20 und Judas 1, Vers 20 wird erklärt, dass wir durch den Heiligen Geist, also in der Kraft des Heiligen Geistes, beten. Das heißt, der Heilige Geist, obwohl er Gott ist, will die Kraft der Erlösten sein, um zum Vater und zum Sohn zu beten. Und es ist eben so, dass der Heilige Geist selber gewählt, kann man sagen, den Herrn Jesus verherrlichen will. Darum steht in Johannes 16, Vers 14, er, der Heilige Geist, der kommen wird, wird mich verherrlichen. Also wir müssen es so lernen, wie die Heilige Schrift es uns lehrt und klar macht. Und das hat nichts zu tun mit einer Verunehrung des Heiligen Geistes. Also wir lernen durch die Schrift zu beten, das sehen wir auch bei Daniel. Sein ganzes Beten ist durch die Heilige Schrift geprägt. Jetzt gehen wir weiter. Vers 16. Wir haben gesündigt. Wir haben gesetzlos gehandelt. Ich war, da denkt man. Aber wenn man die Daniel-Geschichte liest, Daniel 1, 2, 3, 4, 5, dieser treue Mann, der so auch schon als junger Mann entschieden war, dem Herrn wirklich auch in schwierigen Situationen die Treue zu halten, sich nicht zu verunreinigen. Und er sagt, wir haben gesündigt, wir haben gesetzlos gehandelt. Er macht sich wirklich eins mit dem ganzen Volk. Vers 16, Herr, nach allen deinen Gerechtigkeiten, lass doch deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter, also er spricht auch von den früheren Generationen, mit denen macht er sich auch eins. Nicht nur mit allen, die zu seiner Zeit leben. Unsere Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden, allen denen, die uns umgeben. Schon damals haben die umgebenden Völker die Juden verlacht, verhöhnt, verspottet. Aber ist es nicht schön zu sehen, wie er spricht über deine Stadt Jerusalem? Er sagt nicht einfach Jerusalem, die Stadt Jerusalem. Was wird heute in der Politik, in der Weltpolitik über Jerusalem und den Stand, den Status von Jerusalem gesprochen und diskutiert? Und alle Nationen der Welt müssen sich überlegen, haben wir unsere Botschaft in Jerusalem oder in Tel Aviv? Aber was wäre es, wenn man würde sagen, Jerusalem, die Stadt Gottes, deine Stadt Jerusalem? Wenn jemand fragt, ja, wem gehört Jerusalem? Nein, er sagt es ganz klar, es ist die Stadt des Gottes der Bibel. Es ist deine Stadt Jerusalem. Und er nennt Israel dein Volk. Und damit weist er darauf hin, der Herr, er hat alles in der Hand. Das Schicksal von Jerusalem, das Schicksal des jüdischen Volkes. Daniel weiß, er kann nichts machen, aber der Gott, der Jerusalem sein eigen nennt, der Israel sein Volk nennt, er muss handeln. Und nur er kann helfen. Und dann sehen wir, was er noch sagt, nicht nur deine Stadt Jerusalem, sondern er sagt, dein heiliger Berg. Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Er wird genannt Moria. Und er wird auch genannt Berg Zion. Nicht zu verwechseln mit diesem Berg Zion, den man heute in Jerusalem Zion nennt. Das ist der Südwesthügel der Altstadt, wird heute Zion genannt. Aber das ist erst belegbar seit etwa 100 nach Christus. Das ist nachbiblisch. Der biblische Berg Zion, beziehungsweise Berg Moria, ist dasselbe. Das ist immer der Tempelberg. Eben der heilige Berg, aber eben dein heiliger Berg. Wem gehört dieser Berg? Die Muslime sagen, uns. Und Daniel sagt, dein heiliger Berg. Aber eben, wir sind schuld. Unsere Sünden haben dazu geführt, dass alle Völker rund um uns her uns verlachen. Vers 17. Und nun höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Er nennt sich dein Knecht. Warum? Weil es Daniel wichtig war, Gott zu gehorchen. Nur solche Gläubige, die Gott gehorchen, können Knechte genannt werden. Das ist nicht so schnell, das darf man nicht so schnell sagen. Wenn man dem Herrn ungehorsam ist, dann kann man sich nicht nennen, ich bin dein Knecht. Aber er sagt, höre auf das Gebet deines Knechtes. und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Ja, wie geht jetzt das? Also er spricht ja zu wem? Zu dem Herrn. Er nennt Gott Herr, Vers 3, Jahwe, Vers 4, mein Gott, Vers 4. Und jetzt hier sagt er, spricht er an, nun höre unser Gott, nennt er ihn, auf das Flehen deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Warum sagt er nicht um deines Namens willen, sondern sagt, um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten. Das klingt ja wie, es gibt den Herrn und es gibt den Herrn. Ja, das wären ja zwei Personen. Natürlich. Wir haben so viele Stellen im Alten Testament, wo das immer wieder deutlich wird. Zum Beispiel in Zacharia 2 spricht der Herr der Heerscharen, Jahwe der Heerscharen. Er sagt, ich komme und werde in eurer Mitte wohnen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Ja, wie geht das? Jahwe der Heerscharen sagt, ihr werdet erkennen, dass Jahwe der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Das ist klar, das sind es zwei Personen. Und natürlich, wie das Neue Testament erklärt, der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt. Aber sowohl der Vater wird genannt Jahwe, als auch der Sohn. Wenn jemand behauptet, Jahwe, das sei nur die Bezeichnung für den Vater, ist er völlig auf dem Holzweg. Jahwe ist der Name des dreieinen Gottes. Jahwe wird benutzt für Gott, den Vater, aber auch für den Sohn und auch für den Heiligen Geist. Also, hier sagt er, um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Was erwähnt er hier? Das ist der Salomo-Tempel. Dein verwüstetes Heiligtum. Der lag ja damals noch in Staub und Asche. Erbarme dich über diesen Tempel. Interessant ist Folgendes, ich habe das auf dem Skript vermerkt, bei Vers 17, dein verwüstetes Heiligtum, das ist der erste Tempel. Und dann habe ich aber noch verwiesen, etwas weiter unten. In Vers 26 werden wir noch sehen, da wird der zweite Tempel erwähnt. Und in Vers 24 der dritte Tempel. Das heißt also, in Daniel 9 werden alle drei Tempel der gesamten Heilsgeschichte in Jerusalem erwähnt. Es gibt noch ein Kapitel, das so alle drei Tempel erwähnt, in einem Kapitel, Haggai 2. In 2 Vers 3a wird der erste Tempel erwähnt, 3b der zweite Tempel und in Haggai 2 Vers 9 wird der dritte Tempel erwähnt. Aber das Interessante ist dort in Haggai, dass das alles als das gleiche Haus bezeichnet wird. Wer dieses Haus gesehen hat in seiner früheren Herrlichkeit, sagt er zu denen, die den zweiten Tempel bauten. Ja, dann das Haus in seiner früheren Herrlichkeit, das war der Salomo-Tempel. Und dann sagt er, aber dieses Haus werde ich einmal mit größerer Herrlichkeit erfüllen als das Haus in seiner früheren Herrlichkeit. Also der dritte Tempel wird herrlicher sein als der erste Tempel von Salomo, aber das wird alles genannt das gleiche Haus. Dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit, dieses Haus in seiner späteren Herrlichkeit. Weil für Gott der erste, zweite, dritte Tempel, das ist im Prinzip dasselbe. Es gehört alles zusammen. Es ist sein Haus in Jerusalem. Es bildet sogar eine Einheit mit der Stiftshütte. Und darum wird, das nur so nebenbei, im Hebräerbrief, da wird ja der Tempel im Jahr 62 nach Christus beschrieben, als noch Opfer dargebracht wurden. Hebräer 10, jeder Priester steht täglich da, oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünde hinwegnehmen können. Spricht er über den aktiven Tempeldienst damals. Und wenn aber im Hebräerbrief der Tempel beschrieben wird, wird er immer mit den Ausdrücken der Stiftshütte beschrieben. In Hebräer 9. Wie gesagt, da gab es das vordere Zelt, das hintere Zelt, das vordere ist das Heilige, das hintere ist das Allerheiligste, darin war die Bundeslade und so weiter. Er benutzt die Ausdrücke der Stiftshütte und den Tempel, den zweiten Tempel in Jerusalem zu bezeichnen. Warum? Weil für Gott die Stiftshütte, der Salomo-Tempel, der zweite Tempel, der dritte Tempel eine Einheit ist. Das ist sein Haus. Wir gehen weiter. Vers 18. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Für ihn ist klar, eine Wiederherstellung Jerusalems ist nicht möglich, weil Israel so ein treues Volk ist. Es geht nur durch die Erbarmung Gottes. Sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Merkt man, das ist Flehen. So intensiv. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf. Das ist eben der Unterschied zwischen Beten. Vorher hatten wir zum Teil Verse, das ist mehr Beten. Und da, wenn es so intensiv wird, das ist Flehen. In 1. Timotheus 2, Vers 1 wird gesagt, wir sollen beten, wir sollen flehen, wir sollen danken. Es wird unterschieden. Alles an seinem Platz. Und dann wieder, denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. Er macht also die ganze Not zu Gottes Not. Das ist eine wichtige Sache beim Beten. Dass es nicht mehr unsere Sache ist, sondern dass wir sie zu Gottes Sache machen. Und da können wir unsere Sorgen ablegen. Und jetzt beschreibt Daniel in Vers 20, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen vor den Herrn, meinen Gott, für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte, während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir her zur Zeit des Abendopfers. Hier in Vers 20 spricht Daniel über meine Sünde. Die hat er auch bekannt. Daniel war kein sündloser Mensch. Nur der Herr Jesus ist vollkommen und absolut sündlos. Aber ich war im Buch Daniel und auch sonst in der Bibel werden uns keine Sünden aus dem Leben von Daniel berichtet. Aber das heißt natürlich nicht, dass er nicht auch gesündigt hat. Und hier wird klar, er hat wirklich sein persönliches Verschulden, hat er auch bekannt. Nicht nur einfach das Volk Gottes, wir haben gesündigt, überhaupt nicht. Sondern hat auch gesehen, wo er ganz direkt eben Schuld hatte und bekennt das. Und er betet wieder für den heiligen Berg, wieder für den Tempelberg. Den hat er im Auge, beziehungsweise in seinem Herzen. Und er nennt ihn wieder der heilige Berg meines Gottes. Nicht nur der heilige Berg Gottes, sondern der heilige Berg meines Gottes. So verbindet er den Berg mit Gott und aber auch mit sich. Gottes Sache ist auch sein Anliegen. Und dann eben kommt plötzlich der Engel Gabriel zu ihm. Dieser selbe Engel, der später Zacharias Johannes den Täufer ankündigen sollte, als Vorläufer des Messias und Maria gegenüber direkt die Geburt des Erlösers. Dieser Engel Gabriel kommt jetzt wieder, so wie damals in Daniel 8 in der Vision. Er nimmt direkt Bezug auf Kapitel 8, also Daniel 9 nimmt Bezug auf Daniel 8. Und um welche Zeit war das? Zur Zeit des Abendopfers. Ja, wir müssen davon ausgehen, das war im Herbst 539, als Daniel das liest, als gerade eben die Perser und Meder an die Macht gekommen waren. Und da ist das Abendopfer 15 Uhr nachmittags. Die neunte Stunde. Das ist die Stunde, die Todesstunde des Herrn Jesus am Kreuz. Und das Erstaunliche ist, Gabriel gibt ihm dann Klarheit über die Zeit, wie man berechnen kann, wann der Messias kommt. Und dann wird gesagt, und der Messias wird dann sterben, getötet werden. Und dieses Sterben des Messias kündigt Gabriel an, und er kommt genau um die Stunde des Abendopfers, die Todesstunde, was die Todesstunde sein sollte des Herrn Jesus später. Vers 22. Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Also Gabriel ist aus dem Jenseits gekommen, ausgegangen und sollte Daniel wieder Dinge erklären. Das war ja schon der Engel, der erklärt hat in Daniel 8, prophetischen Dinge. Jetzt wird er wieder geschickt, um Daniel Verständnis zu geben, Klarheit zu geben. Und interessant, er wird geschickt im Zusammenhang mit dem, wie Daniel die Heilige Schrift studiert und wie er sich demütigt und den Herrn sucht und betet. Das ist die richtige Haltung. Und dann gibt Gott mehr Licht über sein Wort. Das ist ein allgemeines Prinzip, das wir durch die ganze Bibel hindurch finden. Gott gibt Licht dem, der sich beugt vor ihm, dem, der sein Leben ordnet. Dann bekommt er auch Klarheit. Und das ist dann eben nicht diese Erkenntnis aus 1. Korinther 8, Vers 1, die aufbläht. Da sagt der Apostel Paulus, aber dann hat man noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. So, man merkt, Erkenntnis macht stolz. Dann können wir wissen, jetzt haben wir falsch erkannt. Interessant, also er ist ausgegangen vom Himmel, hat einen Auftrag an Daniel. Und so ist es in der Engelwelt. Die switchen die ganze Zeit zwischen Jenseits und Diesseits. Also für Engel, es ist nie langweilig, ein Engel zu sein. Und nur nebenbei gesagt, im tausendjährigen Reich, wenn die Gemeinde mit Jesus Christus wiederkommen wird, um mit ihm zu herrschen, dann werden wir zwar hier auf dieser Erde herrschen, aber wohnen werden wir im Haus des Vaters. Dort sind wir zu Hause nach Johannes 14. Und darum werden wir ständig switchen zwischen Zuhause und Arbeit. Und Lukas 19 zeigt uns ja in dem Gleichnis, einige Gläubige, die treu waren, die bekommen dann 10 Städte, andere 5 Städte, ein anderer nur eine Stadt. Ich weiß nicht, wer von uns vielleicht bekommt Buenos Aires oder vielleicht Frauenfeld oder einen kleineren Ort, ja. Aber eben, mal hat eine wahrscheinlich hyperaktive alte Schwester mich gefragt, ob das nicht langweilig wird in der Ewigkeit. Und ich habe ihr erklärt, nein. Ich habe ihr erklärt, wie das geht. Das wird immer spannend sein, ja. Also das nur so ganz, ganz schnell eingefügt. Und jetzt Vers 23, im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen und ich bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein Vielgeliebter. Also Daniel hat begonnen zu beten und dann im Himmel kam von Gott aus ein Befehl an Gabriel. Gabriel, du musst jetzt nach Babylonien gehen zu Daniel und musst ihm da Klarheit geben über die Prophetie. Und dann dieser Name, denn du bist ein Vielgeliebter. Da könnte man sagen, ja, aber der Herr liebt doch alle Gläubigen. Ja, natürlich. Glücklicherweise darf das jeder Gläubige wissen, der Herr liebt mich. Ja, er liebt doch alle gleich. Ja. Und trotzdem, aber warum heißt es, zum Beispiel von Johannes, im Johannesevangelium, der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr liebte doch alle Jünger. Aber warum heißt es bei ihm so ausdrücklich? Und auch von Maria und Martha wird das ausdrücklich gesagt. Nun, es ist eben so, es ist etwas ganz Heikles, was ich jetzt sage. Aber nicht wahr, als Eltern ist es ein Anliegen, allen Kindern gerecht zu werden, alle Kinder zu lieben. Aber wo empfindet man mehr Freude? Ein Kind, das dauernd tobt, oder ein Kind, das gehorsam ist. Und es ist so wichtig, dass man auch die Kinder, die toben, liebt. Aber es ist, also erstmal bin ich viel entspannter, wenn ein Kind gehorcht, ja. Und irgendwie, es macht einfach Freude. Und so ist das eben auch so bei den Gläubigen. Wenn wir dem Herrn wirklich nachfolgen, dann können wir sicher sein, dass das das Herz des Vaters freut. Aber es ist schon so, dass der Vater alle Kinder Gottes liebt. Er wollte sie ja für sich, steht in Epheser 1. Hat uns auserwählt zur Sohnschaft für sich selbst. Aber hier kommt das eben zum Ausdruck, dieser Daniel war ein Mann, der schon als Teenager sich wirklich entschieden hat, ich will mich nicht verunreinigen mit der Speise des Königs und will treu den Weg gehen. Und dann kommt eben dieses Zeugnis, du bist ein Vielgeliebter. Und dann geht's weiter. So merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jetzt bekommt Daniel die Prophetie über die 70 Jahrwochen. Und es ist wirklich so, diese Prophetie ist ein Schlüssel zum Verständnis der gesamten Prophetie der Bibel. Und es ist wirklich so, wenn jemand diese 70 Jahrwochen-Prophetie nicht versteht, dann macht er ein totales Chaos und Durcheinander mit der gesamten biblischen Prophetie. Also man kann einfach mal testen, versteht jemand die Prophetie der 70 Jahrwochen, und wenn man merkt, ja, das ist nicht so wichtig, danke. Dann ist klar, da kommt nur noch Chaos heraus. Denn diese Prophetie ist gewissermaßen wie das Knochengerüst der gesamten Prophetie. Und dann kann man die einzelnen Details, die so ausführlich in Jesaja, Jeremia, Hesekiel, in den 12 kleinen Propheten, aber auch durch das ganze Alte Testament hindurch, schon vom Gesetz Mose an und durch die Bücher des Neuen Testaments bis zur Offenbarung, kann man dann in diesem Knochengerüst einordnen. Und dann geht das auf. Und darum ist dieses Kapitel auch eben so feierlich. Ich warte, der Engel Gabriel kommt, du bist ein Vielgeliebter. Und dann betont er wieder, nachdem er ja schon gesagt hat in Vers 22, jetzt bin ich ausgegangen, dich Verständnis zu lehren. Und schon vorher, und er gab mir Verständnis und redete. Und jetzt sagt er wieder, Vers 23 am Schluss, so merke auf das Wort. Und verstehe das Gesicht. Zweimal wie betont, das ist ein Befehl. Das muss man verstehen. Also wenn einer sagt, ja, das ist alles nicht so wichtig, das ist diese 70-Jahr-Wochen-Prophetie, es ist ein Befehl. Merke auf das Wort. Verstehe das Gesicht. Sogar ein doppelter Befehl. Das zeigt also, wie wichtig das ist. Und dann sagt er, Gott hat einen Plan mit einem Zeitraum von 70 Jahrwochen. Das betrifft dein Volk, die heilige Stadt. Interessant, der Engel Gabriel sagt nicht das Volk Gottes, er sagt nicht die heilige Stadt Gottes, sondern er sagt dein Volk, deine heilige Stadt. Daniel sagt zu Gott, es ist deine heilige Stadt, dein Volk. Und der Engel Gabriel sagt, ja, und dieses Volk, das Gottes Volk ist, das ist dein Volk. Du liebst es, du hast dich mit dem Volk eins gemacht. Und die Stadt, die du nennst, Gottes heilige Stadt, das ist deine heilige Stadt. Denn das ist diese Stadt, die du am Herzen hast. Und Gott hat also einen Plan für Israel, für das Volk Israel und für die Stadt Jerusalem. Und das ist ein Plan mit 70 Jahrwochen. Und wenn diese Epoche von 70 Jahrwochen vorbei ist, dann werden folgende 6 Punkte abgeschlossen werden. Ich habe das auf dem Skript so zusammengeführt. Erstens, der Abfall soll zum Abschluss kommen. Zweitens, den Sünden wird ein Ende gemacht werden. Die Ungerechtigkeit wird gesühnt. Eine ewige Gerechtigkeit wird eingeführt. Gesicht und Propheten werden versiegelt. Ein Allerheiligstes wird gesalbt werden. Was wird hier beschrieben? Da wird dieser vollkommene Zustand beschrieben, der an so vielen Stellen in den Propheten schon beschrieben worden ist. Am Ende der Tage wird der Herr regieren in Jerusalem über die ganze Erde. Alles wird vollkommen und neu werden. Und dann wird Gott in diese Welt eine ewige Gerechtigkeit einführen. Also alle Probleme und von Krieg und Ungerechtigkeit und sozialen Ungerechtigkeiten, alles wird beendet werden. Also mit anderen Worten, nach 70 Jahrwochen kommt das tausendjährige Friedensreich. Und wenn das kommt, dann werden Gesicht und Propheten versiegelt. Das heißt, dann wird alles erfüllt werden und dann kann man das Siegel aufdrücken der Echtheit. Alles war echte Prophetie. Das wird erwiesen werden durch das Siegel. Bis zum tausendjährigen Reich wird dann eben die ganze Prophetie des Alten Testamentes zum Abschluss kommen. Und dann wird ein Tempel gesalbt werden. Oh, schlechte Nachricht für alle, die sagen, es gibt keinen zukünftigen Tempel, es gibt keinen dritten Tempel. Da steht, dann wird ein Allerheiligstes gesalbt werden. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja gut, das ist natürlich nicht ein zukünftiger Tempel, sondern damit ist gemeint der Tempel, den die gebaut haben, nachdem sie aus Babylon heimgekehrt sind. Das ist der zweite Tempel. Und sie sagen, ja, aber das geht nicht. Der zweite Tempel wurde nie gesalbt. Die Stiftshütte wurde mit diesem Salböl von Mose gesalbt. Und auch der Salomo-Tempel wurde gesalbt. Aber als sie aus Babylon zurückkehrten, hatten sie das Salböl von Mose nicht mehr. Und da wurde der zweite Tempel zwar gebaut, aber nicht mehr gesalbt. Und darum konnte man ab diesem Zeitpunkt auch die Hohenpriester nicht mehr mit Salbung einsetzen. Alle früheren Hohenpriester, ab Aaron über Zadok zur Zeit von David und Salomo, die wurden gesalbt. Aber dann war keiner mehr ein gesalbter Priester. Also das ist nicht der zweite Tempel, das ist der dritte Tempel, der wird gesalbt werden. Gut, das ist so ein bisschen vorentworfen. Nächstes Mal werden wir ganz ausführlich auf die 70-Jahr-Wochen-Prophetie eingehen und dann auch schon weitergehen nach Kapitel 10. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort so vollkommen ist. Du hast es uns bewahrt durch all die Jahrtausende und Jahrhunderte hindurch und wir dürfen es heute noch in unseren Händen haben. Und wir danken dir auch, dass du dein Wort öffnest, auch in unserer Zeit, wo so viel Dunkelheit und auch Verwirrung da ist. Aber Herr Jesus, hilf uns, dass wir das Beispiel von Daniel umsetzen in unserem Leben. Und uns auch mit dem Volk Gottes eins machen und mit seinem Zustand und dann auch erfahren dürfen, dass du uns dein Wort öffnest, Verständnis gibst. Hilf uns, dass wir den Weg der Treue gehen können, so wie Daniel ihn gegangen ist. Wir brauchen da deine Gnade jeden Tag neu. Amen.